Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Digitec Podcast mit mir, Philipp Rüegg, mit dem Tomagoj Belancic.
Der Last of Us. Das ist meine Begrüßung.
Ich dachte, das ist ein neuer Nachname. Zweiter.
Nein, das ist meine Begrüßung.
Der Last of Us. Er ist aber nicht ganz der Letzte von uns. Der Luca Fontana ist nämlich auch noch dabei.
Jawohl. The Chosen One. Ich komme jetzt
an. Kann man sagen, was ist der allerletzte fast?
The Special One. Oh.
Du bist doch schon so, ja. Du bist unser. Du bist unser Special One. Ja, der letzte Fass wird heute das Thema sein. Da ist ja die erste Folge von der HBO-Serie die Woche erschienen. Hat man können schauen. Und über die werden wir natürlich reden. Und zwei gerade in doppelter Hinsicht. Darum sage ich euch gerade mal kurz, was euch erwartet in dieser Folge. Wir fangen an, aber zuerst mit Google Stadia. Respektive mit dem Tod von Google Stadia. Der ist nämlich heute, wo wir es aufnehmen. Wir nehmen es mal einen Tag früher auf. Ist der letzte Tag. Während Google geht, leben aber andere Cloud-Streaming-Dienste fröhlich weiter. Wie fröhlich, das sehen wir dann noch. Dann gehen wir weiter eben im Big Screen, wo wir eben über den Last of Us reden. Ohne Spoilers. Einfach so ein bisschen der erste Eindruck. Wir machen dann am Schluss von der Folge, das sage ich gleich jetzt schon, machen wir dann noch so einen Mini-Spoiler-Cast, wo wir die erste Folge besprechen. Aber das tun wir dann nochmal sagen, dass dann dort Spoilers kommen. In der normalen Besprechung schauen wir, dass wir keine Spoiler drin haben. Dann haben wir «Ich bin ein Star, holt mich hier raus». Ich weiß es auch nicht, um was dort geht, aber der Domi...
überraschen.
Und ich habe noch «Velma», eine sehr umstrittene Animationsserie, die mir gefällt, aber ich hoffe, dass ich alleine mit bin. Und dann in der Spielecke Lil Gator Game. Das heisst mit Game.
Lil Gator Game.
Ja, ich habe es auf meiner Wishlist. Ich denke, das spiele ich dann mal mit dem Kind. Mal schauen,
kannst
mir das sagen, ob es sich lohnt.
Ja.
Dann God of War 2 und ich habe noch Callisto Protocol fertig gespielt. Und mal schauen, wie lange wir haben für das Ganze. Ich hätte auch noch Underdog Detective. Vielleicht schieben wir dann das noch eine Woche, wenn wir dann zu viel haben. Obwohl, ich glaube, ich gleite sie jetzt wieder an. Jetzt ist ja so ein wieder die Ruhe vor dem Sturm. Ich habe das Gefühl, Ende Monat, Anfangsding, kommen dann wieder ein mehr Games plötzlich zusammen.
Ja, das kommt.
Ja. Aber hey, jetzt als erstes, ich brauch Autosupport. vielleicht von euch nicht zuhören. Hey, wirklich jetzt, seit vorletztem Winter, ist mir einfach aufgefallen, dass in unserem im Auto, vor allem gesagt, komisch einfach stinken. Und du weißt nicht so recht, ist sowieso etwas metallisch oder irgendwas verschmürzelt. So, es ist beides nicht so richtig. Aber ich habe es dann im Service vorbeigebracht, gesagt, hey, der Karre irgendwie fährt damals so komisch auf den Schmecken und so. Es geht dann weg so nach etwa halb Stunde, Viertelstunde manchmal. Aber so komisch, es nervt die dann einfach, oder? Und die haben alles geputzt. Das ist nicht irgendwie so offensichtlich etwas irgendwo der Heizung, irgendwie ein totes Tier oder so. irgendeine Maus oder so. Das sagt es nicht. Er hat gesagt, es sei alles gut. Und irgendwie 20 Stutz für nichts zahlt schlussendlich. Ich soll es mal beobachten. Dann habe ich nicht dazu gefunden. Wirklich. Und dann, weißt du, vergeht das Jahr, merkst du es wieder nicht mehr, oder? Und es... Jetzt ist es wieder kalt geworden, dann fängt es wieder an. Und das Schrägen ist im Fall noch, ich kann voll heizen, das spielt keine Rolle, das kommt dann nicht unbedingt. Das fängt wirklich erst an, so ab unter 5 Grad. Also wenn es richtig kalt ist.
Nur also von draußen.
Ja, wenn es etwa 8 Grad ist, ich kann auch voll die Heizung einstellen, irgendwie auf 25 Grad heizen, schmeckt nichts. Es fängt erst an, wenn es draußen wirklich kalt ist. Hey, was ist das komisch?
Du bist aber nicht der Einzige, der das schmeckt im Auto, oder?
Nein, die Kinder sagen immer, Auto stinkt.
Weil auf Reddit sind immer wieder so Geschichten, wo Leute irgendetwas schmecken und dann finden die Leute raus, dass die Person irgendeine Krankheit hat gehabt.
Schlaganfall. Ja,
ja. Oder nur schlimmes Zeug, habe ich auch gesehen. Ja.
Nein, es ist wirklich nervig. Und ich habe dann nachher gegoogelt und die einen sagen, es ist so die elektrische Zuheizung. Aber ich komme gar nicht raus, ob ich das habe oder nicht. Und die einen sagen, ich habe das und ich komme nicht raus. Ich habe doch keine Ahnung von Autos. Aber von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, vielleicht hat es jetzt ein paar Experten, weil in diesen Foren wirst du nicht schlau. Dort Autoforen, bist du mal in einem Autoforum gewesen? Das sind alles halbe Kfz-Mechaniker, weißt du? Also,
ja, klar.
Oder sind in Anführungszeichen. Ja, aber ja, vielleicht hat einer irgendeinen Tipp, das wäre lässig. Scheiße,
gut. Helfen dem viel.
Hey.
Das Auto nicht, dass stinkt, man... helfen mir.
Hilfe, mein Auto stinkt. langt nicht, dass man PCs muss immer flicken. Jetzt ist es auch ein Auto. Ja. Kack. Jano, komm, dann. Ja. Etwas, das noch nicht schmeckt, aber vielleicht dann gleich. ist gut, Stadia, wenn wir es dann vergraben. Und das wird heute, ich glaube am 8. oder irgendwie Schweizer Zeit oder so, mitteleuropäische Zeit, 8 oder 9, glaube ich, wird es abgestellt. Google Stadia, etwa 4 Jahre haben wir es gehabt, jetzt nicht mehr. Und Luca, erzähl doch mal, was ist da so passiert in den letzten 4 Jahren?
Ich habe mich schon gefragt, was für eine Überleitung machst du jetzt echt vom Auto, vom stinkenden Auto zu Google Stadia? Not bad, not bad. Nein, wie du schon gesagt hast, Google Stadia ist am Sterben und das ist doch der perfekte Zeitpunkt, um mal einen Rückblick zu machen und mal komplett den ganzen, ja, wie soll ich sagen, Aufstieg und Fall von Google Stadia anzuschauen. Ja, habe ich jetzt gerade Google Stadia gesagt?
Ich weiß es nicht.
Ich glaube es schon, ja.
Das ist auch die offizielle Abkürzung.
Okay, Google.
Nennen wir es einfach so. Google Stadia.
Also, es ist definitiv eines der ambitioniertesten Projekte von Google gewesen, vor allem am Anfang, wo man mit grossen Worten den Service angekündigt hat. The next generation is not a box, hat es geheißen. Also die nächste Generation ist nicht in einer Kiste, sprich in keiner Konsole oder in einem PC, sondern in einer Wolke, in einer Cloud. Das war im März 2019 gewesen, an der Game Developers Conference. Also ein ganzes Jahr, bevor Sony und Microsoft mit ihrer PlayStation 5 oder Xbox Series X und S gekommen sind. Und angefangen hat das aber tatsächlich schon ein bisschen früher, nämlich als Project Stream, eine Zusammenarbeit zwischen Google und Ubisoft, mit dem Ziel, Assassin's Creed Odyssey über einen Webbrowser spielbar zu machen.
Stimmt, das hat es auch noch gegeben, das habe ich... Mhm.
Das ist der Anfang. Das allein hat aber tatsächlich schon gelangen, um eben die Spekulationen zu entfachen, dass Google einen eigenen Cloud-Gaming-Dienst entwickeln will. Und tatsächlich dann im März 2019 hat Sundar Pichai, der Google-CEO, ich hoffe, ich habe seinen Namen richtig ausgesprochen, tönt einigermaßen, oder? Bei der Vorstellung von Stadia gesagt, das sei wahrscheinlich am schlechtesten gehütete Geheimnis der Branche. Das Versprechen war gross gewesen. Und zwar, Gamer sollen von jetzt an all ihre Spiele können auf einem Smartphone, Tablet, am PC, Laptop oder sogar am Fernsehen über Google Chromecast spielen können. Die Vision war im Wesentlichen, hey, du siehst irgendwo auf YouTube einen geilen Game-Trailer, klickst dort auf einen Stadia-Link und innerhalb von 5 Sekunden bist du das Spiel am Spielen.
Stimmt.
Du brauchst kein zusätzlich. Ja, also das ist...
Hey, haben sie das am Schluss mal gemacht jetzt eigentlich? Weil das ist etwas vom geilsten,
ja,
die Idee.
Ja,
das war einer der geilsten Punkte gewesen. Ich bin nicht sicher, ob sie es bis zum Schluss
angebracht haben. Ich habe in meiner Recherche gelesen, sie haben das auf gewisse, ganz wenige exklusiv gewählte Titel dann tatsächlich angebracht. Aber nicht in der Idee, weil YouTube gehört ja auch zu Google, oder so wie man es sich vorstellt. Also die Vision wirklich, dass du eigentlich irgendeinen Trail auf YouTube schaust und innerhalb von 5 Sekunden bist du das Game am Spielen. Im grossen Mode hat es das nie gegeben, oder?
Das war so gut.
Mit dem hast du die Leute natürlich auch sofort geguckt, oder? Du brauchst keine spezielle oder teure Hardware, du brauchst keine Konsole, du hast keine Wartezeit. Du streamst das Game einfach aus der Cloud, als ob du würdest irgendeinen Film oder Serie auf Netflix schauen. Und dazu ist noch die Technik gekommen, die sie versprochen haben. 10,7 Teraflop hat Google damals versprochen, dank seinem weltweiten Netzwerk von Rechenzentren und speziell für Cloud-Gaming angefertigte Grafikprozessoren von AMD. Das sind deutlich mehr Teraflop gewesen als die damals 4,2 von der PS4 Pro und 6 Teraflops von der Xbox One X. Und damit hat man auch gesagt, hey, da wird 4K-Streams wird möglich sein mit 60 Frames pro Sekunde, in Zukunft sogar 8K, natürlich alles komplett mit HDR und Surround Sound und überhaupt, das Leben der Programmierer soll viel einfacher werden, weil statt dass die immer spezifisch für Plattformen entwickeln, ist die neue Plattform schlichtweg das Internet. Punkt. Und als ob das alles nicht schon genug Hype-Material gewesen wäre, hat man dann auch noch gerade das eigene Entwicklungsstudio ins Leben gerufen, nämlich Stadia Games Entertainment, geleitet von der Jade Raymond, ein Name mit einem grossen Pedigree in der Branche, vor allem wegen der Assassin's Creed Games, die sie damals bei Ubisoft gemacht hat. Die ersten Reaktionen sind dann auch irgendwo zwischen eben Hype und Skepsis, weil, ja eben, ist so etwas technisch überhaupt machbar? Und was für ein Geschäftsmodell schwebt Google überhaupt vor? Da hat Google am Anfang noch überhaupt nichts darüber gesagt. Also Reden wir über ein Abo-Modell? Reden wir von einem Store? Werden die Games auf einmal günstiger? Wie gehen die Publisher damit um, wenn sie weniger Geld verdienen können? Sind sie überhaupt mit im Boot bei dieser Idee? Wie sieht es mit Input-Lag aus? Wie sieht es mit Stabilität aus? Und überhaupt, wo bleiben exklusive Titel, um den Service irgendwie von der Konkurrenz abzuheben? Über das hat Google auch nichts gesagt, oder? Alle sind sich einig gewesen. Irgendwie, es ist schwierig, aber wenn das jemand kann, dann Google, weil abgesehen von Google hat eigentlich keine Firma auf der Welt, die weltweit technische Infrastruktur und Vernetzung, um so etwas anzubringen, außer vielleicht Amazon, aber das ist nochmal ein Thema für sich, Amazon.
Und es so ist viel einfach, Geld, oder?
Ja, und so viel Geld vor allem zum Verbraten, oder? Das ist dann, ja, mal so ein bisschen weitergegangen. Im Juni 2019 hat man dann endlich mal ein paar Antworten zum Geschäftsmodell bekommen und da haben die Leute das erste Mal schon mal die Nase gerümpft, weil ja, es wird ein Abo-Modell geben, soweit man sich das von Streaming-Dienst halt auch gewohnt ist. Aber Games muss man trotzdem tatsächlich zusätzlich zum Abo-Preis noch kaufen. Und das ist definitiv etwas, was außerhalb der Norm ist. Und fast noch weirder ist immer noch kein Exklusivtitel in Aussicht. Also da haben sich schon viele Experten gefunden, Expertinnen und Experten. Ja, also wenn ich schon keinen Exklusivtitel habe und dann noch bei diesem Abo-Modell, warum sollte ich da auf Stadia umschwenken? Es gibt einfach kein mega schlagende Argument. Google selber hat gesagt, mal die Exklusivtitel, die kommen schon, aber halt erst in einem zweiten oder sogar dritten Schritt nach Release. Spätestens da hätte denke ich, die Alarmglocke schon sollen läuten, aber Google hat nichts davon wissen. Nach außen hat man sich immer noch zuversichtlich gesagt und immer wieder bekräftigt, dass das Interesse aus Seite Entwicklerstudio nach wie vor sehr, sehr gross ist. Ende 2019 ist Stadia dann endlich gestartet in den USA, nämlich ja, alles andere als geschmeidig, muss man so sagen. Viele Versprechen, die man damals im März gegeben hat, sind zum Start nicht eingehalten worden. Der Katalog auch war am Anfang extrem klein gewesen. Etwa 20 Titel hatte es drauf gehabt. Ein paar Perlen drunter natürlich, also Assassin's Creed Odyssey zum Beispiel, aber so eine richtig grosse
Fette. Red Dead Redemption haben sie gehabt. Für das haben sie nämlich offenbar etwa 20 Millionen haben sie offenbar für das hingelegt. Einfach, ich weiss nicht mehr genau wie viel, aber wirklich weit über 10 Millionen haben sie wirklich, damit sie das gehabt haben. Das ist wirklich krass.
20 Millionen ist eine Zahl, die ich gelesen habe. Das hat man erst, aber erst sehr viel später herausgefunden, dass Google das gezahlt hat. Beim Start ist das noch nicht so bekannt gewesen. Aber ja, das sind natürlich ein paar Perlen gewesen, aber immer noch sehr, sehr reduziertes Angebot insgesamt. Und dazu auch kein 4K-Streaming zum Start. Drahtlose Controller haben gar nicht funktioniert am PC, sondern nur am Fernseher und so weiter. Also, und dann ist auch noch dazu gekommen, Leute haben gesagt, hey, also, wo das getestet haben, das Game fühlt sich gar nicht wirklich wie Gaming an. Sogar unter besten Bedingungen hat man immer noch spürbare Input-Lags. Es sagt mehr, wie beim eigenen Twitch-Streaming zuzuschauen, als wirklich zu gamen. Und ja, eben, man hat dann gleich immer noch einen Haufen viel Geld gezahlt, weil man hat gleich einen PC müssen kaufen. Also irgendwann mal hat man mal einen PC gekauft, dazu eben Abo-Preis, Game-Preis. Google hat dann einfach auf die harsche Kritik reagiert, indem er die Verantwortung an den Entwickler abgeschoben hat und gesagt hat, ja, das lege ich in ihrer Verantwortung, ein Game zu entwickeln, das auf unserem Stadia gut läuft.
Vor allem, es ist nicht Beta gewesen. Das ist irgendwie so ein bisschen, ich glaube, der Fehler noch, das ist ja bei den Games, die mittlerweile rauskommen, wo du dich fragst, wieso bringen das denn nicht als Beta raus? Vor allem Google, weißt du, wo ja jeder Scheiß irgendwie 10 Jahre als Beta rausbringt. Und das auch, du findest irgendwie so, ja, es ist ein easyes Beta-Produkt und dann wäre es auch völlig okay. Aber nein, und dann bringst du es so raus. Das ist einfach, das fängt schon dort an. Das war dumm eigentlich.
Völlig zum Start oder schon so etwas gefühlt Unfertiges rauszubringen, aber schon mega viel Geld dafür. Oder? Also bei den Abo-Preisen, ich kann jetzt da nicht zu fest ins Detail gehen, aber wir reden da irgendwie weißt, von $100 oder $130 sogar bei der Foundations Edition. So,
Founders, so. Ja. Habe ich Founders auch natürlich.
Edition, oder? Also von wirklich viel Geld, für hohen Preis pro Jahr, wo man da gezahlt hat. Also nicht einfach ja mal da 5 Franken oder so, sondern wirklich. Naja, in den nächsten paar Monaten hat Google unbeirrt weitergemacht und unerschütterlich als im Cloud-Service festgehalten. Zuerst hat man kleine Studios wie Typhoon Studios gekauft, um mehr Games zu entwickeln. Dann hat man sogar ein neues Stadia-Game-Studio in Los Angeles eröffnet, wo man ebenfalls die Entwicklung von Exklusivtiteln wollte vorantreiben. Im Januar 2020, also etwa einen Monat nach Launch, hat man versprochen, die Bibliothek würde auf 120 Spiele wachsen. Dazu hat man immer mehr Deals mit den Entwicklern gemacht, weil man hat ja keinen Exklusivtitel bekommen, aber man hat wenigstens temporär Exklusivtitel haben, also dass irgendwie die ersten 5-6 Monate ein neues Game tatsächlich exklusiv bei Stadia wäre und erst dann für andere Plattformen zugelassen wird. Und ja, im März 2020 hat man dann sogar noch eine neue Initiative gestartet mit Indie-Studios, dass man denen quasi finanzielle Unterstützung und technischen Support anbietet, um Stadias Plattform einfach attraktiver zu machen. Völlig für Jeez war Stadia dann ja auch schon gewesen, also nachdem wir in all diesen Monaten, die darauf gekommen sind, nach dem Start immer wieder technische Verbesserungen vorgenommen hat, hat man den Dienst irgendwann mal an einen Punkt gebracht, wo man gesagt hat, ja, jetzt können wir es auch in andere Länder ausrollen. Also bei uns in der Schweiz ist es zum Beispiel im Dezember 2020 gekommen und auch dort hast du viel im Test, ich habe es extra nochmal schnell nachgeschaut, geschrieben gehabt, der Service, sage ich zwar vielversprechend, aber fühlt sich auch ein Jahr nach seinem ursprünglichen Launch immer noch unausgereift an. Der Anfang vom Ende ist dann im Februar 2021 gekommen. Es ist eigentlich schon fast wieder Gnadenstoß gewesen, wo Google endlich angekündigt hat, das eigene Game Studio, eben Stadia Games and Entertainment, von seinem Lied zu erlösen und zu schliessen.
Das Studio krass, hat nämlich, das ist schon wieder 2 Jahre her. Das ist schon krass, ja, oder?
Ist crazy. Das Studio hat in seiner kurzen Lebenszeit eben tatsächlich nicht angebracht, auch nur ein einziges Game rauszubringen, schon gar kein AAA-Game mit irgendwelcher Stadia-Exklusivität. Google hat müssen erkennen, dass Games entwickeln halt doch nicht so einfach ist und für die Experten war damit auch klar gewesen, dass, ja, in dem Fall ist das Ende nur eine Frage von der Zeit. Wenn Google jetzt schon Google, also das eigene Game Studio schließt, ist es nur eine Frage von der Zeit, bis auch der Cloud Service wird zugehen. Ganz so schnell ist es aber doch nicht gegangen, bis im Februar 2022, also ein ganzes Jahr nachdem man angekündigt hat, dass das Game Studio schließen wird, ist der Game Cloud, also der Cloud Service selber gleich gewachsen. Zu seinen besten Zeiten hat man offenbar 2 Millionen Abonnentinnen und Abonnenten gehabt. Das ist natürlich nichts im Vergleich zu den 100 Millionen, die zum Beispiel Xbox Live hat oder 114 Millionen, die PlayStation Network damals im Februar 2022 gehabt hat. Ende September 2022 ist dann das unvermeidbare Eintreten. Google hat das Ende von Stadia bekannt gegeben. Und zwar eben auf den 18. Januar 2023, also heute, wo wir jetzt den Podcast am Aufnehmen sind. Und auch diese Meldung ist nicht ganz so problemlos über die Bühne, weil für 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist das einem Schock gleich gekommen. Noch eine Woche vorher hätte die Chefetage von Google angeblich die Belegschaft für ihre grossartigen Fortschritte gelobt und gesagt, das kommt super mit euch. Danke vielmals für eure Arbeit. Und eine Woche später hat sie es dann über die Medienmitteilung erfahren. Nicht einmal intern vorher, irgendwie einen Tag vor oder so intern. Ganz, ganz übler Shit. Und ja, was hat zum Ende jetzt beitragen? Ich glaube, da kann man das auf irgendwie 3 Punkte mehr oder weniger zusammenfassen. Erstens, die Technologie war vor allem beim Launch noch viel zu unausgereift und hat Stadia von Anfang an einen schlechten Ruf gegeben. Der Mangel an Exklusivtiteln hat Stadia auch nie das richtige Argument geliefert, wieso man überhaupt zu Stadia wechseln soll. Und das Geschäftsmodell eben mit dem Abo, wo du für die beste Auflösung und Frames per Second musst zahlen und dann gleich noch separat musst Games dazu kaufen, wo andere Game-Services, also Streaming-Dienste, Netflix oder keine Ahnung, Amazon, Loon und so weiter, Games schon im Abo inbegriffen hat, das hat es bis Stadia halt einfach nicht gegeben und irgendwie
also,
all das
zu haben. Du hast ja schon gehabt, also weißt, es sind einfach nie viele gewesen, also am Schluss ja. Hast du schon irgendwie ja, 60 mal Games dabei gehabt.
Bei Google, ja.
Weil du hast ja immer, sie haben einfach immer dem Katalog neu hinzugefügt und genau. Du hast dann auch irgendwann, wenn du ein Abonnent bist, hast du die alle können holen, die zurückgebliebenen. Also hast du schon irgendwann mal einen Katalog gehabt. Aber eben, ich glaube, dort sind sich auch wirklich alle einig gewesen. Das ist einfach das... Also ich habe das Gefühl, es ist vor allem das Geschäftsmodell. Also einerseits, ich glaube, ein Dienst, der einfach so unfertig ist und du tust ihn so als Premium raus, das geht einfach nicht. Das ist irgendwie, du kannst nicht so grossspurig kommen und dann etwas so Unfertiges verkaufen. Das ist einfach, ich verstehe es nicht. Das verstehe ich am allerwenigsten. Das scheint mir, vor allem, das ist ja so eine Geldfrage. Und jetzt rückwirkend, wo sie wieder tot so gut behandelt. Also weißt du, irgendwie, die geben, also ich meine, für mich ist ja grossartig. Ich habe ja alles Geld wieder zurückbekommen. Ja. Und habe einen Controller dazu bekommen. Und einen Chromecast. Also es ist wie so, für mich hat es sich völlig ausgezahlt. Also da kannst du ja nichts sagen. Du weißt ja nicht, wie es gegenüber den Entwicklern ist. Aber ich glaube, bei den Kunden haben sie sich dann schon noch viel Goodwill wieder geholt. Und das hat ja Geld gekostet. Und dann findest du so, wieso haben die denn nicht am Anfang einfach ein Beta daraus gemacht? Das hätte dir doch auch schon weit geholfen.
Ja, ich glaube so, das ist vor allem der Punkt, dass du ein Game kaufst und du kannst es nur auf einem Streaming-Dienst spielen. Ich glaube, die, die Vorstellung ist echt so abstrakt. Du hast das Game nicht bei dir. Du kannst es nicht einmal runterladen. Es ist einfach irgendwo bei Google. Und eben, wenn sie mal entscheiden, jetzt ist fertig, dann ist fertig. Jetzt ist es gut gelöst am Schluss mit der Rückerstattung und so. Aber eben das Gefühl, dass das Game nicht Besitz ist, ist schon noch komisch. Und Geld dafür musst du ausgeben, um eins zu kaufen. Ich glaube, für das sind die Leute noch nicht parat. Und wenn es irgendwie eine Hybridlösung wäre gewesen, wenn die Möglichkeit hättest, die Games runterzuladen oder sonst irgendwie offline zu spielen, habe ich das Gefühl, wäre es vielleicht schon anders gewesen, aber so wirklich eine reine Cloud-Lösung, wo die Games zusätzlich musst kaufen, für das war es zu früh gewesen.
Ich glaube, genau. das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Ich weiß jetzt nicht mehr den ganzen Namen, Harris mit Nachnamen, der,
Phil Harris.
Genau, der hat immer gesagt, er hat es immer verglichen mit Netflix und so. Und er hat auch gesagt, ja, am Anfang sei es auch unwohl gewesen, Streaming-Dienst. Er hat immer noch seine CD-Sammlung daheim und seine Blu-ray-Sammlung. Es sei für ihn auch abstrakt gewesen, Sachen zu streamen aus dem Internet und dafür in einem Abo-Modell zu zahlen. Aber dort, wie du gesagt hast, Domi, oder? Du hast es zahlt in einem Abo-Modell und das, der Katalog, den du dann gesehen hast, ist wie schon dabei gewesen, dort bei Google Stadia, dass du nur den Akt hast vom ein Game kaufen separat und kann es dann aber nicht runterladen, ist schon etwas ganz anderes als Netflix oder Disney Plus und so weiter. Also das ist schon nicht so vergleichbar, wie es der Harrison Ford wie es der Harrison dann angestellt hat. Das ist ein grosser Schritt.
Und das hat auch nicht so viel gehabt. Das ist etwas anderes. Wie du sagst, ich bin der Meinung, die Exklusivtitel, die werden nicht zwingend nötig sein. Das ist logisch, das ist nice, wenn du es hast. Aber ich glaube, ein gutes Angebot, auch mit völlig vorhandenen Sachen, hätte ich auch langen können. Weil einfach, wenn das ein Abo-Ding gewesen wäre, wir sagen irgendetwas, 10 Stutz und du hättest ein paar 100 Games gehabt. Ich glaube, das wäre für viele schon attraktiv, weil du merkst ja auch irgendwie... Weil weißt, mittlerweile, es hat dann auch gut funktioniert, oder? Wenn du deine Erwartungen ein bisschen abschraubst und so. Und, hey, ich meine, du kannst einfach auf deiner Glotze zocken. Also weißt, das ganze Konzept, das sehen wir dann noch, wenn der Domi vielleicht von den anderen Diensten erzählt noch, das funktioniert schon. Aber es ist wie so wie sie es präsentiert haben, oder? Und ich meine, weißt, das mit dem Kaufen ist ja noch so, bei Steam gehört dir ja Games auch nicht, oder? Du kaufst dir die Lizenz, oder?
Ja.
Sie können auch einfach mal... Die geht niemand davon aus, dass das je wird, dass sie dir einfach das mal wegnehmen, aber es ist dort sehr ähnlich eigentlich der Rechtssituation, aber eben.
Und sie hätten noch mehr Cyberpunk 2077 Situationen gebraucht. Jetzt wieder so eine von den wenigen Momenten in Google Stadias Leben, wo ich so positive Stimmen darüber gehört habe. Ja, weil es halt auch so scheiße gelaufen ist auf der Last-Gen-Konsole. Wirklich nicht spielbar war. Und Google Stadia-Spieler haben froh verkündet, dass sie auf Stadia wirklich ohne Probleme können spielen können, ohne Bugs, Abstürze. Und vielleicht hätte es noch mehr so Momente gebraucht, wo irgendwie ein Spiel, wo rauskommen, einfach zu anfordernd sind für die Hardware, die draussen ist, die die meisten haben. Wo dann Cloud Streaming dann wirklich einen Vorteil mit sich bringt. Mhm. Aber es hat halt nur ein Cyberpunk gegeben in der Lebenszeit von Stadia.
das ist schon zum Glück. Ja, ich glaube auch, was ich dann auch so gelesen habe über den Phil Harrison, und er ist nicht nur einer gewesen, der gehört halt tatsächlich zu so einer alten Garde, wo einfach irgendwie, glaube auch halt ein bisschen veraltete Vorstellungen hat, wie so Launches mit laufen. So klassische Konsolen-Launches. Er war ja, glaube ich, bei Sony gewesen, glaube ich, bei PS3. Ist er dort verantwortlich gewesen. Und ich meine, PS3, also der Launch, ist das auch nicht gut gelaufen, oder? Extrem teuer und Plattform, die niemand dafür kann entwickeln kann, weil es so kompliziert war.
Bei Microsoft war er ja noch gewesen. Vor Google.
Ja, okay. Ja. Eben, ich habe damals mal die Stationen gelesen und eben dann, ich glaube, das hängt schon auch damit zusammen, er war dort der Chef und er vielleicht einfach eben, ein bisschen komische Vorstellungen gehabt, wie das muss laufen und einfach nicht sehr zeitgemäss. Und so ist es darum jetzt einfach rausgekommen. Die hätten vermutlich, im Nachhinein bist du immer gescheiter, Schleuer, vielleicht mit einer anderen Führungsposition, Person und so, wäre es vielleicht ganz anders gekommen. Weil ich finde es schade, weil es ja irgendwie ich finde immer das Prinzip davon gut, aber für mich ist es auch so, jetzt wie sich so entwickelt und eben darum, ich würde sagen, kann man den Domi erzählen, was es nämlich eigentlich sonst noch gibt, weil dort gibt es eigentlich ein paar, wo interessantere oder vielversprechendere Wege einschlagen oder eingeschlagen haben als Google.
Yes, wir haben uns angeschaut, oder haben wir angeschaut, eben was das sonst noch gibt. Und jetzt mal die 4, 5 grössten genommen, wo wir schnell drüber gehen können und können besprechen, wie das die funktionieren, wie das die laufen, also ob sie gut laufen, ob sie viele User haben oder nicht und ob sie werden überleben, so ein bisschen unsere Einschätzung. und dann habe ich am Schluss noch recht viele so kleinere Service gefunden, die ich noch nie vorher gehört habe, die recht dubios stöhnen teilweise. Über die können wir auch noch kurz reden. Aber ich glaube, so einer der grössten Player, vor allem im PC-Bereich, ist sicher GeForce Now, der Streaming-Dienst. Und mit dem hast du ja auch schon Erfahrungen gemacht, Phil, oder? Positive genau, Erfahrungen vor allem.
Ja, genau. Also auch, ich probiere ihn auch regelmäßig aus und es ist auch mittelmäßig angefangen. Aber funktioniert. Also meine letzte sehr positive Erfahrung war vor einem Jahr mit Dying Light, wo es gerade das 1440p Auflösung mit, ich glaube, 120 Hertz Frames rausgelassen haben. Ich glaube, im Zusammenhang, weil sie ihre Serverinfrastruktur auf RTX 3080 upgraded haben. Und dort habe ich schon noch gestaunt. Zusammen mit DLSS natürlich, dieser Technik, mit dem Upscaling, aber hat das im Fall, ist das sehr flüssig gelaufen und weißt du, auch Input-Lag, nee, das dort habe ich dann schon müssen sagen, also
Next Level.
Du spielst tatsächlich mit dem Gedanken, muss ich noch so viel Geld für den PC eigentlich ausgeben?
Ja, ja. Mhm. Genau, und GeForce Now, wie das funktioniert, das ist im Gegensatz zu Stadia, ist es wie ein offenes System, ich glaube, so kann man es wie beschreiben, weil du spielst Games, die du über andere Storefronts kaufen, also über Steam, Epic, was auch immer, und die kannst du dann über GeForce Now streamen, das heisst, du bist nicht eher im Ökosystem irgendwie eingeschlossen, sondern du kannst weiterhin deine Games runterladen, die du willst, du kannst sie aber auch zusätzlich über den Cloud Gaming Service streamen. Dementsprechend, das ist auch kein Abo-Service, also du bekommst nicht irgendwie gratis Games pro Monat, sondern du hast deine Bibliothek, wo du halt darüber kannst gamen. Und es funktioniert quasi auf allen Plattformen, also du kannst auf PC, Mac, Fernseher, Android und iOS über eine Web-App. Bei iOS ist ja die Situation immer noch, dass sie keinen Cloud-Gaming-Dienst zulassen im App-Store, weil sie da sehr viel Zeug kontrollieren wollen, was nicht möglich ist bei so einem Dienst. Und genau, zum Spielkatalog. Nvidia sagt, dass aktuell ungefähr 1500 Spiele unterstützt werden. Oder mehr als 1500 Spiele. Also das ist ein rechter Katalog.
Da, da ist schon noch das Interessante. Da, GeForce Now war schon sehr, sehr lange in der Beta. Gewesen, und ja. Dort ist glaube ich, einfach alles gegangen. Deine komplette Steam-Bibliothek und so. Es ist alles gegangen. Und das hat dann, glaube ich, auch niemand gestört, weil es nichts gekostet hat. Es war gratis gewesen, Beta. Und ja, weil es ein Beta ist. Und dann haben sie umgestellt auf das Abo-Modell, haben aber, glaube ich, den Entwickler und den Publisher und all denen nichts gesagt. Und die sind dann recht angepisst gewesen, dass sie da plötzlich eben jetzt Geld verlangen mit all ihren Games. Und dann hat's plötzlich sind plötzlich sehr viele Games rausgefallen. Und jetzt, jetzt fangen sie es wieder an aufbauen. Aber am Anfang war es eigentlich
alles
extrem geil gewesen, weil alles drin war, wo aber natürlich nicht, längst nicht gleich gut funktioniert hat.
Ja.
Und jetzt weisst du, das, was drin ist, funktioniert, glaube ich, wenigstens sind wir konsistent.
Und mit 1500 Games kannst du schon wie sicher gehen, dass so die grössten Spiele drinnen sind. Wenn du jetzt irgendein komisches, obskures Indie-Spiel unbedingt per Cloud Gaming spielen, wirst du wahrscheinlich fündig werden da.
Und viel zum Launch. Also es sind viele Games zum Launch gerade erhältlich. Das ist natürlich wichtig, oder?
Das ist auch sehr wichtig, ja, voll. Genau, und die Qualität von Streaming, du hast es vorhin schon angesprochen, dass es vor ein paar Jahren schon mega gut war. Und jetzt kannst du ja bis zu 4K in 120 Frames per Second streamen, was absolut crazy ist. Kann ich mir gar nicht vorstellen, wie das aussieht.
Da muss ich noch probieren, ja.
Würde mich auch sehr interessieren. Ich glaube, ich löse mal das Probeabo und probiere ein paar Sachen aus. Apropos Abo, eben, es gibt so wie drei Abstufungen im Moment. Es gibt einen Free-Tier, wo du wirklich kostenlos kannst spielen. Da bist du dann einfach limitiert auf eine Stunde am Stück und dann musst du eine Pause machen und dann kannst du wieder reingehen. Und du bekommst halt einfach nur einen Basic-PC. Also es ist einfach, ja, keine Ahnung, was für eine Grafikkarte, aber halt ohne Raytracing und ja, die Spielereien, die es heutzutage gibt.
Full-HD, glaube ich, nur, oder?
Ich glaube, es maximal Full-HD, ja. Genau. Ja. Der Priority-Pass, der kostet 10 Euro pro Monat und dann ist dann Raytracing bis zu 1080p und 60 Frames per Second und bist auf 6 Stunden limitiert. Aber der richtig geile Pass ist natürlich der Ultimate-Pass, der 20 Euro kostet. Und da kannst du mit einer 3080 spielen und eben bis zu 4K, 120 Frames per Second und 8 Stunden Limit am Stück. Und das Coole ist ja, dass die 3080er jetzt ersetzt wird durch eine 4080er. Und also vollkommen kostenfrei zum gleichen Preis. Und das finde ich schon recht geil.
Verreckt. Weil ich meine, das ist schon 20 Stutz im Monat ist schon ein Betrag. Ja. Du kommst ja keine Games über, oder? Mhm. Darum, ich muss es wirklich unbedingt gerade wieder ausprobieren. Vor allem am PC ist es wirklich am besten zum Ausprobieren, weil du kannst eigentlich das Game parallel laufen lassen, lokal. Aha. Und dort. Und dann kannst du, ja, weil es braucht ja keine Leistung, also nicht für Leistung, der Browser.
Ja.
Und dann kannst du es easy nebendran. Ich habe es damals so mit Dying Light wirklich so als Tab hin und her geswitcht und wirklich gestaunt, wie gut die Qualität ist.
Ja. Geil. Ich muss ja mal
so wie du es Ja, sag nicht. So wie du es beschreibst, GeForce Now, tönt es für mich eigentlich wirklich mehr, nicht, dass ich ein Game-Streaming-Abo miete, sondern eigentlich den PC, womit ich nachher die Games
quasi, spielen
miete.
Ja.
Oder ich miete, je nach Tier, wo ich auswähle, miete ich einen Entry-PC, Midrange oder wirklich einen High-End-PC mit einer Grafikkarte, die im Moment fast auch unbezahlbar ist, sowieso, für 20 Euro im Monat. Und was ich dann mit dem PC mache, liegt dann bei mir, ob ich dann irgendwie eben Games kaufe bei Steam, bei wo auch immer, und das dann auf dem PC spielen, oder? So, zum es ein bisschen von Google Stadia abgrenzen, wo wirklich mehr, wo ich das Gefühl nicht einen PC mieten, sondern eigentlich willst
du Games. Also, du hast
oder vielleicht auch schon, vielleicht ist das auch genau eigentlich wollen, eher der Gedanke von Google gewesen mit Stadia, dass du eigentlich einen PC in der Cloud zur Verfügung gestellt bekommst.
Das ist ja schon, also meine, sie wollen natürlich da schon, also logisch, GeForce Now kommt von Nvidia, dann ist es eh technischer, oder? Mhm. Sprechen sie auch automatisch ein bisschen die Nerdigeren an. Und Google hat es natürlich schon vermutlich möglichst auch breit wollen, wieso, das ist einfach das Game-Device oder einfach, oder nicht einmal Device, sondern einfach doch ein Gamer und fertig. Mehr musst du nicht wissen. Und bei GeForce Now sprichst du natürlich die an, die eh schon mehr drin sind, weil die Bedingung ist ja, dass du Steam kennst oder so, oder Battle.net, sonst hast du deine, keine Games. Aber benutzen ist ja dann eigentlich, du hast auch einfach eine App, wo du einfach aufs Game drückst und play.
Aber also mehr als Gamer kannst du gleich nicht mit GeForce Now. Das ist wirklich nur Games starten, that's it.
Ja, und dann eben, das ist eben der Scheissdreck, dann musst du zum Teil dann nachher drückst Play, dann musst du dich wieder bei Ubisoft einloggen oder so. Das sind eben dann die Sachen, die dann eben nervig sind, oder?
Gut, dann habe ich nachgeschaut, wie viele User das, der Dienst hat. Und ich habe es schwierig gewesen, da Zahlen zu finden. Und ich habe Zahlen gefunden von August von letztem Jahr. Und da würde ich gerne, dass ihr mal schätzt, was so ein Dienst herbringt. Wie viele User nutzen der ungefähr? Was hat das Gefühl?
Also mit allen, in allen Tiers. He?
Genau, es ist nicht nach Tiers aufgeschlüsselt gewesen, sondern inklusive Free bis zu Ultimate. Und es ist auch nicht klar, was ein Nutzer ist, wie viel mal pro Monat oder wie viel mal. Es ist einfach so eine allgemeine Zahl, die sie rausgegeben haben.
Also bei Stadia hast du 2 Millionen gesagt. Luca, huere schwierig. Also ich würde behaupten, das müsste fast mehr sein.
Ich wäre komplett falsch gelegen, das kann ich schon mal sagen.
Das hilft mir nicht.
Also ich sage, ich weiß, ich habe das Gefühl, 2 Millionen scheint mir ehrlich gesagt schon viel. Ich sage 3. 3 Millionen.
Ach. Ich sage 3 Millionen und 1.
Der Luca gewinnt. Yes. Es sind über 20 Millionen registriert.
Ah, krass.
Hoi.
Okay.
Und es war ein extremes Wachstum, gewesen, das sie erlebt haben. 2020 waren es noch 1 Million. Das heißt, super Timing mit Corona-Pandemie und allem und der Knappheit von Grafikkarten, oder? Besser hätte es für sie nicht können laufen. Vielleicht haben sie es orchestriert. Hat mir über Nintendo gesagt, wo Animal Crossing ist rausgekommen ist. Das war ein perfektes Timing. Gerade zum Anfang der Pandemie, wer weiß, was da gelaufen ist. Aber eben, also extrem hoch, finde ich. Und es sieht so aus, als würde es recht schnell wachsen. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Und als letzte Frage, die ich nochmal so in die Runde stellen möchte, was hat das Gefühl, hat der Dienst Zukunft? Von mir aus klar ja. Es ist so wie etwas. Eben, es ist offen, es ist etwas, was du zusätzlich kannst nutzen kannst, um Games auf anderen Plattformen zu spielen, als du eh schon hast. Also ich habe das Gefühl, die werden mit dem noch recht viel mehr wachsen.
Ich habe das Gefühl, der und Xbox finde ich haben die meiste Zukunft, weil einfach da sprichst du voll PC-Spieler an, hast deine grosse Bibliothek. Ich überlege mir es, aber es ist dann wie so, du hast halt nicht alles, oder? Und es ist gleich nicht ganz, es mag natürlich nie, oder nicht nie, aber einfach immer noch nicht als Level von einem richtigen PC an.
Etwas, das wahrscheinlich nicht lange wird leben. Amazon Luna. Amazon Luna ist ein Dienst, der bei uns noch nicht verfügbar ist. Der ist fängst nur in den USA gelauncht und es ist der Cloud-Streaming-Dienst von, wie könnte es anders sein, Amazon.
Nicht einmal Deutschland.
Ich glaube, das ist wirklich in den USA bis jetzt nur, ja. Und wie der funktioniert, das ist ein bisschen kompliziert zu erklären, wirklich auf der Webseite, bis du da draus kommst, was du alles kannst abonnieren. Geht es ein bisschen, du hast wie 3 verschiedene Sachen, die du momentan kannst abonnieren als Abo. Du hast den Luna Plus Service, das ist vergleichbar, einfach so ein kleines Abo-Modell, Netflix für Games. Du gehst in das Abo rein und dann hast Zugang zu 200 Games ist im Moment. Dann hast du aber auch das Ubisoft Plus Abo, das du über Luna kannst kaufen. Dann hast du Zugang zu allen Ubisoft Games, was es gibt. sind etwa 35 im Moment. Oder du hast das Jackbox-Abo. Jackbox ist so eine Trivia-Party-Game-Serie, wo du 10 Games dann hast. Also du hast wie die 3 verschiedenen Sachen, die du kannst auswählen, du kannst alles zusammen kaufen. Früher hat es noch einen Retro-Channel gegeben und einen Family-Channel, der hat aber anscheinend nicht mehr genutzt. Und darum haben sie den wieder eingestampft und jetzt hat es nur noch die 3. Und Plattform, was darauf funktioniert, ist auch eigentlich alles. Es ist aber optimiert auf das Amazon-Ökosystem. Also am besten funktioniert es auf Fire TV und den Fire Tablets. Es geht aber auf PC, Chromebooks, Macs und über Web-Apps auf iOS und Android. Lustig, auf Android gibt es keine native Version, sondern nur auf ihren beschissenen Fire Tablets.
Ja, die haben ja ihre eigenen Android-Store.
Ja, ja, genau. Und Qualität zum Streamen ist bis zu 1080p, 60 Frames per Second. Und es kostet, der Luna Plus Service kostet $10 pro Monat, der Ubisoft Plus Service kostet $18 im Monat und der Jackbox Service kostet $5. Und wenn du das Amazon Prime Abo hast, bekommst du einen Teil vom Katalog gratis dazu. Aber nicht den ganzen Luna Plus Katalog. So. Ja, und es ist ein Dienst, wo eben hier redet man nicht viel drüber, weil er nicht verfügbar ist, aber ich habe das Gefühl, auch in den USA ist es jetzt so eher ein kleines Ding und dort habe ich natürlich auch geschaut, wie viele Nutzer hat der Dienst eigentlich. Und da war es noch schwieriger gewesen, an Zahlen anzukommen als bei GeForce Now und ich habe leider nur Zahlen von 2021 bekommen. Aber da würde ich auch gerne von euch wissen, was hat das Gefühl, wie viele Leute haben den Dienst im Jahr 2021 genutzt?
Das ist wieder mit ihrem blöden Prime-Seich zusammen. Die USA haben ja alle das Prime. Die sind ja dem Amazon völlig verfallen.
Ja, oder? Aber ich glaube, in der Zahl, die ich rausgesucht habe, sind definitiv keine Prime-Mitglieder drin, sondern wirklich nur Leute, die explizit Luna abonniert haben.
Hey, aber 1 Million.
Ich sage 1... Nein, 1,5 Millionen. 1,5 Millionen.
Der gewinnt viel das Mal, als die 270'000 waren.
Wow!
Noch weniger. Und, aber dann war er noch recht jung gewesen, oder?
Es war noch recht jung gewesen, aber dass man inzwischen keine anderen Zahlen veröffentlicht hat, ist ja kein gutes Zeichen, oder?
Ja, mittlerweile sind es sicher bei 1,5 Millionen. Plus.
Wahrscheinlich hast du auch gewonnen, ja.
1 Million Wachstum innerhalb von ein paar Jahren.
Genau. Also, ja. Was man zu Amazon auch muss sagen, sie haben eure eigenen Game Studios gegründet, die aber nicht exklusiv Sachen für Amazon Luna machen, logischerweise, sondern für alle Plattformen. Also es ist jetzt nicht etwas, wo ihnen wird helfen, den Dienst zu einem Wachstum zu verhelfen. So.
Hat das von den Amazon Studios ist schon mal ein Game rausgekommen, das es noch gibt? Weil es ist schon mal einmal das eine rausgekommen, so ein Multiplayer-Ding, das ich auch mal gespielt habe, wo es nach einem Monat, glaube ich, eingestellt haben. Weißt du,
das
noch
irgendwas gestellt?
Nein, also, nicht das MMO, das läuft noch. Das läuft eben, aber das noch läuft okay. Noch. Eben, genau, sonst so shootermäßig irgendwas mit, ich weiß nicht, Battle Breakers.
Ich weiß, ja.
Das ist nach einem Monat oder so, weiss, das ist auch wieder eingestellt. Weißt du, abgestellt.
So ein generischer Shooter. Ja, ich weiß es, Mensch. Ja,
stell dir das mal vor, Mann. Wie scheiße muss das sein? Und das hat das Amazon Studio gemacht. Und dann das MMO, das New World.
Ja, New World, genau. Aber das läuft ja nicht schlecht, oder? Also,
das läuft, genau, das ist...
Crucible, Crucible hat es geheissen.
Crucible, ja genau, Crucible.
Das hat mich jetzt aufgeregt.
okay, dann das Amazon, das stimmt. Das haben sie... Weil manchmal sind sie nur der Publisher, der Verwechslungsamix. Aber das New World haben sie entwickelt. Das war schon Amazon Studios gewesen.
Lost Ark haben sie auch entwickelt?
Nein, eben nicht.
Das ist ein Publisher.
Ja, wir stellen dir vor, das wäre ein Riesenerfolg gewesen. Das ist ja irgendwie aus Russland. Hat es schon gegeben seit ein paar Jahren. Darum ist es auch, was bei uns rausgekommen ist, vor einem Jahr. Ist es so feature-packed gewesen im Fall. Das kannst du dir nicht vorstellen. Weil es schon seit 3 Jahren existiert und sie haben dann die Version published.
Ach so.
Russland, Asien, irgendwie so. Dort ist es, das kommt ja aus Asien.
Wovon eben, die Games helfen nicht wirklich für Amazon Luna Service. Ja. Hat ihr das Gefühl, der hat Zukunft oder wird gleich Google Stadia tot sterben?
Phil Stradamus hat ja schon gesagt, das Jahr geht es unter. Ich glaube immer noch, dem halte ich schon fest. Also, eben, wie du sagst, man hört nichts davon. Und wenn nicht das, dann nächstes Jahr. Aber ich habe auch das Gefühl, dass, wie gesagt, ich glaube, es gibt 2 Geschäftsmodelle. Und das ist Xbox, also PlayStation mittlerweile auch. Und das der GeForce Now. Ich glaube, für die anderen ist es immer noch zu früh.
Dann finde ich, schließe mich im Phil an.
Ich sehe auch erst
Plus 1.
Plus eins, genau. Darum gehen wir jetzt zu etwas, das definitiv wird überleben. Nämlich, du hast es vorhin schon angesprochen, Xbox Game Pass Ultimate. Wie funktioniert der Streaming-Service? Der ist Teil vom Xbox Game Pass. Beim Xbox Game Pass hast du drei verschiedene Tiers, die du kannst abonnieren. Du hast Game Pass für Konsolen, du hast Game Pass für PC und du hast Game Pass Ultimate, wo du Xbox-Spiel auf PC und auf Konsolen kannst spielen. Und das ist dementsprechend ein Abo-Modell, wo im Moment über 300 Games drin sind, immer wieder neue Games dazukommen und alle Microsoft Studios First-Party-Games natürlich Day One auf diesem Service drauf sind. Und das Cloud-Streaming ist eben nur in dem höchsten Tier drin, also im Ultimate-Tier. Und wenn du abonniert hast, kannst du Cloud-Gaming nutzen über die Xbox selber, über einen PC, Android und iOS, über eine Web-App. Genau, was ich noch lustig finde, auf der Seite von Xbox Game Pass steht, dass sie über 100 Spiele haben. Aber wenn man dann wirklich geht, nachzählen, sind es über 300, also wirklich viel mehr, als der Tag ist. Wahrscheinlich ist ab irgendeiner Grenze ist es für einen durchschnittlichen User egal, wie viele Spiele. Also weißt du, es ist über 100, ja, passt schon.
Irgendwie. Ja, oder irgendwie 500 ist wieder eine relevante Zahl.
Vielleicht, ja, genau. Ja, voll. Genau, die Qualität vom Streamen, das ist immer noch leider nur maximal 1080p und 60 frames per second. Das hast du letztes Jahr vorausgesehen, dass es schon letztes Jahr auf 4K soll wechseln, oder? Aber da bist du falsch gelegen.
Ja,
vielleicht klappt es ja das Jahr. Und wie viel kostet es? Es ist im Moment 14,99 im Monat für Ultimate Game Pass. Aber es gibt einen Trick, wie das man den billiger bekommen kann. Du kennst den sicher viel, oder?
Ja, einfach Kollegen zahlen alle, die meisten nur immer einen Stutz. Die dann einfach, glaube ich, kündet wieder und dann nach einem Monat oder zwei, nach gewisser Zeit verstreicht, kannst du wieder für einen Stutz machen.
Ah, das weiss ich nicht. Also, es gibt eine Möglichkeit, wie es ohne Lücke viel billiger kannst bekommen. Also konkret kannst du für 3 Jahre anstatt 430 Franken kannst du nur 168 Franken zahlen. Und zwar für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die das vielleicht auch noch nicht kennen, ganz kurzer Abriss, wie der Trick funktioniert. Jetzt bin ich gerade weg.
Dein Bild.
Ja.
Aber stimmt, ich mag mich erinnern, ich habe das auch gemacht vor x Jahren. Im Fall, ich glaube, sie haben das sogar selber auch bekannt gegeben. Ich glaube, die verstecken das nicht einmal.
Dann ist es scheißegal, weil ja.
Weil du hast, also ist es der Trick, wo du Xbox Gold kannst umwandeln?
Genau, so. Du musst einfach 3 Jahre Xbox Live Gold kaufen. Und nachher musst du die Codes einlösen. Also die Voraussetzung ist auch, dass kein aktives Abonnement hast im Moment. Also kein Game Pass, der läuft. Und dann kannst du dir das Xbox Live Gold kaufen, eben für maximal 36 Monate. Die Codes kannst du einlösen. Und dann hast du das Xbox Live Gold Abonnement und nachher musst du auf dem PC Xbox Game Pass googlen, auf die Startseite gehen und nachher auf «Jetzt für 1 Franken beitreten» klicken. Und dann wird tatsächlich das Live-Gold-Guthaben, das du hast, 1:1 in Ultimate umgewandelt. Also die 3 Jahre, wo du Live-Gold gekauft hast, hast du plötzlich Xbox Game Pass Ultimate. Und das funktioniert immer noch. Microsoft weiss von dem und eben sie, ich glaube, es ist ihnen einfach scheißegal.
Es wird einfach quersubventioniert, was ich gelesen habe. Und, aber der hat ja schon der Phil Spencer, die heisst Phil,
ja.
Der Chef von Xbox endlich, der hat schon gesagt, dass es wird teurer werden und dass es einfach nicht... also letzter hat er gesagt, es wird nicht mehr dieses Jahr kommen. 2022.
Dass es teurer wird.
Ja, wird es ziemlich sicher teurer.
Ja, also kann ich absolut nachvollziehen. Ich meine, all die Games, die dort drauf sind, vor allem die Eigenproduktionen, die Millionenbeträge, die sie brauchen, um die zu produzieren, hat es gewiss, auf lange Zeit muss es teurer werden, definitiv. Genau, dann zum Punkt, wie erfolgreich ist es? Ende 2022 habe ich Zahlen gefunden. Was hat das Gefühl für Game Pass, nicht für Xbox Live Gold? Also die Zahlen, die du vorhin genannt hast, Luca, die beziehen sich noch auf den Gold Pass, aber ich habe Zahlen gefunden wirklich nur für Game Pass Ultimate bis zum tiefsten Tier.
Mhm. Ich habe sie ja schon mal gewusst, aber ich weiss jetzt nicht mehr. Ich sage irgendwie 30 Millionen.
Ich wollte gerade 30 Millionen sagen.
Also ich sage 50 Millionen.
45. Ich sage 45.
Es sind ein bisschen unter 30 Millionen. Ende 2020.
Ah, nein, ich wollte 30 Millionen sagen.
Nur wegen dir habe ich etwas anderes.
Lustigerweise sagen sie, sie sind schlechter oder langsamer gewachsen, als sie das gerne hätten gehabt. Aber sie sind immer noch, also finden die Zahlen lösen, ein bisschen gesehen. Und ich glaube, mit dem Angebot, das sie haben, müssen sie keine Angst haben, dass das irgendwie in nächster Zeit rückläufig wird, weil es wird ja immer wie besser, immer wie krasser und auch die Studios, die sie aufgekauft haben, werden jetzt auch die exklusiven Games rausbringen für den Game Pass und ich habe das Gefühl, die haben gute Zukunft vor sich.
Ja, das glaube ich auch.
Dann der letzte, den ich noch auf der Liste habe, ist natürlich PlayStation Plus und das ist ein eine komplizierte Geschichte. Nämlich dort gibt es auch einen Tier, der Cloud Gaming integriert hat. Der war früher als PlayStation Now bekannt gewesen, und das war ein separater Dienst von PlayStation Plus und das ist jetzt alles zusammengemerged worden letztes Jahr. Und Streaming ist ein Teil vom höchsten Tier, nämlich von PlayStation Plus Premium. Unter dem hat es noch zwei andere Tiers, das ist Extra und Essential. Essential ist eigentlich PlayStation Plus, wie es bisher ist, also mit den Gratis-Games und Online-Spielen. Bei Extra hast du noch Zugang zu einer Spielbibliothek von, weiß nicht, 100, 200, 300 Spielen. Und bei Premium hast du halt Cloud-Gaming noch dazu. Plus noch Retro-Spiel, also alte Spiele von PS1, PS2, PS3. Und die kannst du dann eben auch streamen. Und streamen kannst du auf der PS5, auf dem PC und that's it. Also nicht auf Mobile oder irgendwie auf iOS sowieso nicht. Das ist beschränkt auf die zwei Plattformen.
Das Angebot, einfach um das kurz zu sagen, das ist eine absolute Katastrophe. Also der sich das ausgedacht hat, niemand kann es sich merken. Bevor du es gesagt hast, habe ich gedacht, Essential. Sicher Essential ist, glaube ich, das Höchste. Nein, es ist in einem anderen Scheissdreck. Das kann sich niemand merken. Niemand weiss, was wo drin ist. Schlimm, ist. Ja. Und du weißt nicht, Luca, wüsstest du, welches also Abo das du hast? Weil eins hast du vermutlich.
Ja, ich habe das Tiefste, aber was war das nochmal? PlayStation...
Essential ist das. Also PlayStation Essential. Plus Essential, ja genau.
PlayStation so Plus Essential.
Gut, anyhow.
Das Naming ist schlimm.
Genau, und dort, wie streamst du mit welcher Qualität mittlerweile?
Das ist auch nur 1080p 60. Okay. Das ist auch beschränkt, beziehungsweise bei PS3-Games ist es sogar nur 720p aus irgendeinem Grund. Und es ist eben schade, weil PS3-Games in dem Retro-Katalog, den du im Premium-Abo hast, die kannst du nicht einmal runterladen, sondern die musst streamen. Und dann bist du halt beschränkt auf eine relativ beschissene Qualität. Ich habe erst God of War 2 durchgespielt, reden wir dann noch in Spielecke drüber, aber man merkt auf einem grossen Fernseher schon, dass es nicht so geil aussieht, wenn du streamst. Sagen wir mal so, genau. Was schade ist, du kannst kein PS5-Game streamen, immer noch nicht. Das soll anscheinend mit einem Update kommen, im März mit dem PS5-System-Update, aber dann wird es immer noch nicht auf PC möglich sein. Also PS5-Games bleiben auf der PS5. Genau, und der Dienst kostet 18,90 im Monat für ein höchstes Tier. Und noch das letzte Mal, was hat das Gefühl, wie viele Abonnenten hat PlayStation Plus? Und es sind ja wieder alle Tiers mit eingeschlossen und zahlen sie von Ende 2022.
Alle? Ja gut, aber dann sind irgendwie
120 Millionen oder so. Ja, ich habe vorher gesagt, im Februar 2022 haben sie 114 gehabt. Also sage ich jetzt 120.
Ja gut, dann sage ich 130.
Okay, das stimmen die Zahlen, die ich gefunden habe, nicht. Weil die Zahl, die du gesehen hast, die hat sich definitiv auf PlayStation Plus bezogen. Da gibt es ja nicht nur ein zweites Abo, das nur online... weil die Zahl, die ich gefunden habe, ist 45,4 Millionen. Aber da müsste ich nochmal nachschauen, auf was genau das sich bezieht. Vielleicht ist es auf nicht alle Tiers, die jetzt da drinnen sind. Aber klar ja, ist...
Lass mich nochmal selber schnell schauen. Meine Quelle ist level.com. Google Stadia Statistics und dort war in February 2022 Stadia was estimated to have over 2 million active users. In comparison, Xbox Live Services had 100 million users in 2020. Ja, sorry, und PlayStation Network Services. PlayStation Network Services.
Ja, PSN, ja.
Had 114. Also, PSN,
ja, PlayStation Plus, ja, sorry. Eben, ja. PSN ist ja das, was hat es damals gekostet? 5 Stutz, da die 3 Gratis-Games bekommst. Eben, ja, das ist genau. Schon jetzt umgewandelt worden in eins von denen, dann stimmt das sicher.
Ja. Ja. Aber ich glaube, im Fall PlayStation Network-User sind einfach alle Leute, die mit der PlayStation als Netz angeschlossen sind, also die einen Account haben.
Aber du zahlst, du PSN, das zahlst ja. Das ist, sobald du das Online-Ding brauchst, musst, das sind wir, glaube ich, schon, das sind sicher die. Sonst würdest du es nicht so vergleichen.
Für Free-to-Play-Spiel aber nicht. Also ich habe jetzt noch gegoogelt, jetzt alle Zahlen, die ich finde, beziehen sich wirklich auf die 45,4 Millionen und auf die Aussage, dass sie von 48 Millionen gesunken sind auf 45 Millionen PlayStation Plus in den letzten Jahren.
Hure schräg.
Also, auf jeden Fall...
Ich weiß es nicht. Ah, ja, ja, gleich.
Zahlen sind rückläufig für PlayStation. Ja.
Das PlayStation Network ist Sonys Online-Community und Webshop für die PlayStation-Spielkonsolen und der PlayStation-Produktfamilie.
Ja, es ist einfach das, wo du früher hast du das Xbox Live, PSN gehabt, das, wo du deinen 5 Lieber im Monat musst zahlen, wenn du schon online gamen. Und logisch, das hat ja dann eigentlich jeder gehabt. Darum ist das sicher irgendwo im 100-Millionen-Bereich. Also, das muss so sein. Also das kann man einfach schnell vorstellen. Aber es ist ja egal. Ja. Sie haben jedenfalls dort sicher die meisten da von dem Tier.
Genau. Ja, das wäre so die grösste gewesen, oder? Dann habe ich so ganz absurde Sachen gefunden. Wobei, weniger absurd, das ist etwas, was ich auch schon genutzt habe, ist der Shadow-Streaming-Dienst. Das ist ja genau das, was du gesagt hast, Luca, oder dass du den ganzen PC kannst mieten. Aber der ist nicht mehr Gaming-fokussiert. Ich erinnere mich, vor 2-3 Jahren, als ich es ausprobiert habe, war es wirklich Gaming, also Cloud-Gaming-Streaming-Dienst gewesen, aber die sind Konkurs gegangen und aufgekauft worden und jetzt sind sie sehr B2B-lastig. Also sie verkaufen ihre Dienste vor allem für B2B-Use-Cases. Du kannst immer noch drauf gamen, es ist immer noch auf der Webseite, aber es ist wirklich nicht mehr im Zentrum von ihrem Dienst. So. Genau, dann jetzt noch so Sachen wie Paperspace. Das ist auch etwas, was sehr B2B fokussiert ist, aber du kannst auch drauf gamen. Dann hat es noch so kleinere Sachen, weiss nicht, ob ihr mal von Black Knot gehört habt. Black Knot, nichts. Wenn ihr ein Swisscom-TV daheim habt, könnt ihr die App von Black Knot dort runterladen. Und ich weiß nicht, ob es sogar irgendwie integriert ist in Swisscom-Abo oder so irgendetwas. Aber die haben ganz viel so Shovelware im Angebot, wo du über die Cloud kannst streamen. Und es funktioniert auch nur mit einem Xbox 360-Controller, mit einem wired Xbox 360-Controller. Also wirklich weirdes Zeug.
Black Knot wäre noch ein gutes Skater-Label.
Stimmt, ja.
Like Black Knot.
Stimmt, mit einem schönen Logo. ja, und dann gibt es noch so kleinere Anbieter, wie zum Beispiel Boosteroid, die ich auch noch nie gehört habe. Das ist so browser-based. Sie haben mittlerweile eine App, aber am Anfang war es wie ganz browser-based gewesen. Also du hast nichts runterladen müssen, du hast direkt im Browser können Games streamen. Und ähnlich wie bei GeForce Now, Anbindung an die Storefronts. Also wenn du Games gekauft hast auf Steam oder Epic, hast du über den Dienst können streamen. Genauso bei Netboom habe ich auch noch nie gehört. Das ist sehr ähnlich wie GeForce Now, einfach in schlechterer Qualität. Und Playkey habe ich das Dubioseste gefunden. Das ist, sie preisen es auf ihrer Website an, als hätten sie hure die aktuellen Rigs, also die aktuellen Grafikkarten. Dann gehst du mal schauen und sie haben GeForce 1080 Ti. Oh. Okay. Das ist wirklich so, bei den kleineren Diensten musst du immer so ein bisschen weiter graben und schauen, was bieten sie wirklich an. Und High-End-PC kann jeder schreiben am Anfang, aber es lohnt sich mal, ein bisschen tiefer zu schauen. So.
Geil.
Aber ja, ich war überstimmt, dass es so viele kleinere Anbieter hat. Ich frage mich, ob es sich für die lohnt, weil also das Gefühl, eben, wenn du gegen so eine GeForce Now musst antreten, im PC-Bereich hast du fast keine Chance, oder?
Ich glaube auch, da müsstest du dich spezialisieren oder so.
Ja. Ja, spannend. Ich bin gespannt, wie es weitergeht mit dem Thema.
Ja. Ich glaube immer noch, der Cloud Gaming, eben, wie du sagst, Google Stadia steht, lang lebe Cloud Gaming. Das, so, das Cloud Gaming wird garantiert weitergehen. Und es wird, das wird einfach immer besser. Und vor allem, wenn du in einem Gebiet lebst, wo es gutes Internet hat. Schaut nicht überall so. Aber jetzt bei uns in der Schweiz bist du schon relativ gut abgedeckt. Und eben irgendwie, wenn du irgendwo in die Ferien gehst, wo es. Ich habe es doch oft gemerkt, eben in den Ferien ist in deiner Wohnung durch den scheiß WLAN.
Ja,
und dann geht es genau eben auch wieder nicht.
Ja, voll.
Ja, gut. Ja, also, dann gehen wir weiter und reden über das, was wir diese Woche geschaut haben. Und ja, das ist das, wo nein, nicht alle, aber offenbar sehr, sehr viele. Das wissen wir zwar auch nicht, das ist eine reine Behauptung. Doch, HBO hat gesagt, was habe ich jetzt gelesen?
4,7 Millionen.
Das ist immer das Erfolgreichste bei denen. Wenn sich die Zahlen auch immer so zusammenreimen, habe ich immer das Gefühl, dass alles immer das Erfolgreichste aller Zeiten ist.
Die zweite erfolgreichste Premiere nach House of the Dragon, wo 9,8 Millionen Zuschauer hatte.
Okay. Wow.
Krass.
Ja. The Last of Us, von dem reden wir, wo eben, die HBO verfilmt Serienadaption von einem Game ist, von The Last of Us von Naughty Dog, wo PlayStation 3 rausgekommen ist.
2013,
ja.
Leckt mir. 10 Jahre, hey.
Das ist krass,
ja. Wenigstens eine runde Zahl. Ja. Und ja, komm, Luca, schon mal kurz zusammenfassen, was dort geht und wer sie gemacht hat.
Jawohl, also wie gesagt, HBO hat The Last of Us gemacht. Die Handlung ist folgendes Jahr, ist 2003, der George W. Bush ist US-Präsident, Nokias Mobiltelefon sind überall und Joel... Schöne Einleitung, oder?
Ja, herrlich.
Und der Joel, gespielt von Pedro Pascal, ist ein alleinerziehender, überarbeiteter Vater, der vom Pech verfolgt wird. Umso mehr, wo eines Tages ganz Texas im Wahnsinn verfällt. Ein Pilz lässt die Menschen zu Zombies mutieren und Joel seine Welt zusammenbrechen. 20 Jahre später, im Jahr 2023, hat der Fungus, also der Pilz, längst den ganzen Planet für sich beansprucht. Die wenigen Überlebenden, die verbarrikadieren sich in Städten umzäunt von riesigen Mauern. Innerhalb von diesen Städten versucht die Fedra, ein Überbleibsel von der amerikanischen Regierung, Recht und Ordnung durchzusetzen, allerdings ein bisschen auf eine diktatorische Art und Weise. Dagegen kämpfen die Fireflies, das sind so ja, Guerilla-Taktiken, Guerilla-Gruppierung und so weiter. Allerdings nehmen die auch jede Menge Kollateralschaden in Kauf. Der Joel steht auf keiner von beiden Seiten. Er versucht einfach irgendwie den Tag zu überleben. Zumindest bis er eines Tages mehr oder weniger unfreiwillig die Verantwortung über ein mysteriöses Mädchen, nämlich die Ellie, gespielt von der Bella Ramsey, übertragen bekommt. Die Ellie, die können das Schicksal von der Menschheit verändern. Ja. Das wäre die Leitung.
Das wäre sehr schön, sehr schön zusammengefasst.
Ja. Das ist sehr schön zusammengefasst. Das ist die Zusammenfassung vom, ja, von der Handlung gemacht, also Showrunner. Also zuerst einmal, mein erster Druck, wir machen jetzt extra jetzt in diesem Teil noch spoilerfrei. Erst am Schluss von dem Podcast gehen wir auf Spoiler, damit ihr könnt den Podcast in Ruhe durchhören und wenn ihr dann wenn die Spoiler nicht hören, könnt ihr euch ausklinken. Ich finde, die erste Episode hat mir ziemlich genau das gegeben, was ich wollte, beziehungsweise hat meine Erwartungen mehr als erfüllt und meine Erwartungen waren riesig. Vor allem eben wegen drei Sachen. Erstens der Pedro Pascal, der einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler ist, seit Game of Thrones, aber auch später mit The Mandalorian zum Beispiel. Der Neil Druckmann ist dabei. Er ist schon der Autor oder der, wie sagen wir, dem Game...
Director.
Director, Game Director. Von den Last of Us Games gsi und er ist auch als Autor mit dabei und als Mitproduzent, Co-Produzent sogar, als Regisseur habe ich gesehen.
Bei der nächsten Episode, ja.
Die nächste, zweite Episode. Er ist natürlich da, um zu schauen, dass seine Kreation jetzt in Serienform, ja, dass das seiner Vision treu bleibt. Und dann noch der Craig Mazin, der schon 2019 mit Chernobyl eine von der beste Serie auf HBO je gemacht hat. Und er ist da auch wieder Showrunner, Autor, Regisseur von der ersten Episode. Da ist einfach unheimlich viel Talent auf einem Fleck versammelt und es kann ja fast gar nicht schief gehen bei so viel Talent. Sollte man meinen, meine Erwartung war sehr, sehr hoch, aber gleichzeitig hatte ich auch Angst gehabt, dass ich enttäuscht würde. Aber ich muss wirklich sagen, die erste Episode, es ist eine erste Episode, ich kann jetzt noch nicht anstehen und sagen, es ist die geilste Serie ever, aber hey, ich habe die erste Folge mega genossen, jede Sekunde davon. Ich habe gefunden, es ist mega gut der Geist vom Spiel eingefangen. Du hast immer wieder ein bisschen Fanservice, aber du merkst es nicht, wenn du die Games jetzt zum Beispiel nicht gespielt hast, hast du nicht das Gefühl, oh, ich verpasse etwas oder etwas läuft anders oder da ist irgendwie eine Lücke, da wird mir nicht etwas erklärt. Im Gegenteil, ich habe das Gefühl, sie nehmen Sachen aus den Games und bauen das sogar noch aus, oder?
Und die Sachen, die sie aus den Games genommen haben, weil sie auch geil finden, die fühlen sich nicht so gaming an in der Serie, weißt du, nicht mehr. Ja. Ich finde, bei vielen Adaptionen merkst du, das ist einfach eingebaut, zum Fans glücklich machen. Aber wenn du die Games nicht kennst, es passt alles zusammen, alles organisch und es ist wirklich von der Stimmung her alles so gut gemacht.
Du musst wirklich Games nicht gespielt haben. Also ich habe in meinem Review einen Harry Potter-Vergleich gemacht, wo es Szenen gibt aus den Harry Potter-Filmen, vor allem je länger, je mehr, wo eigentlich für jemanden, der Bücher nicht gelesen hat, überhaupt keinen Sinn ergibt. Und das habe ich jetzt in der ersten Episode von The Last of Us das Gefühl, ist überhaupt nicht der Fall. Also du musst Games wirklich nicht gespielt haben. Du hast da eine kohärent erzählte Story, alles passt zusammen, es ist handwerklich mega gut gemacht, die wenigen Special Effects, die set sind, gut, aber auch die Masken, die Leute, weißt du, die von Fungus, überwucherte Zombies, die Kameraarbeit habe ich mega gut gefunden. Das Schauspieler ist gut gespielt gewesen. Du merkst einfach, es ist eine fucking HBO-Serie mit dem HBO-Gütesiegel sozusagen und das spielt Budget. In der Last of Us-Welt. Und dem Budget entsprechend, genau.
Ich finde es war im Fall, also ich habe sie auch gut gefunden. Ich bin nicht, sicher nicht so gehypt gewesen wie ihr, aber ich habe mich dann nachher doch auch noch so ein bisschen mitreissen lassen vom Hype. Und ich habe auch den ersten Teil sehr geil gefunden, aber den zweiten ein bisschen weniger. Und hat dann auch, eben, man hat höhere Erwartungen. Ich habe Chernobyl verdammt gut gefunden und ich bin auch einfach ein hoher Fan von, eben, ich finde Pascal, der ist einfach ein sympathischer und sie wirkt irgendwie auch wie eine gute Besetzung. Mich hat aber die erste Folge jetzt noch nicht voll reingerissen. Ich habe dann auch versucht, irgendwie warum, es ist noch schwierig zu sagen. Es ist, ich glaube, einerseits schon auch, ich finde, visuell ist sie sehr langweilig. Also hast jetzt die erste, das Highlight ist sozusagen der Anfang, die Verfolgung mit dem Auto, die sieht man am Trailer, mit dem brennenden Haus und so. Ich finde, das ist irgendwie, da kommst du etwas über, aber nachher ist es so ein bisschen, fürs Auge bietet es einfach nicht viel. Es muss ja nicht unbedingt, aber ich meine, Tschernobyl, das war auch visuell beeindruckend gewesen. Aber wie gesagt, ist die erste Folge. Eins andere, wo ich mich zwar weniger, aber die Diskussion gehört immer wieder. Wieso braucht es eine Serie, wenn die Serie es gleich macht wie das Game? Oder? Das heisst, zum Teil ist es ja Shot für Shot das gleich, oder? Und dort ist schon mit Schauspielern gemacht. Ich finde auch die Diskussion noch interessant. Oder? Du hast dort schon Schauspieler, du hast den gleichen Sound, das Intro-Sound ist dann der gleiche.
Oh, das ist
ein bisschen Remix, oder?
Das ist super.
Und du machst einfach das Gleiche, einfach nimmst einfach die Action raus, oder? Ich finde die eine interessante Diskussion.
Diskussion, das hat ja etwas. Ja, die Diskussion ist definitiv gerechtfertigt, weil wenn es ja schon gibt, was kann ich, die Idee, oder das ist aber auch bei allem, wenn ich ein Buch oder ein Remake von einem Film, wo es schon gibt, und ich mache es einfach nochmal in gleich oder irgendwie in einem anderen Land und so weiter. Die Diskussion ist absolut gerechtfertigt. Die Frage ist immer, kann ich dem etwas hinzufügen? Wo kann ich das noch besser machen? Und ich finde jetzt im Fall wirklich in der ersten Episode absolut. Also ich glaube, wir können nachher noch im Spoiler-Cast können wir dann noch genau darüber reden. Aber ich finde jetzt gerade zum Beispiel das Intro, das du jetzt angesprochen hast, ist massivst ausgebaut im Vergleich zum Game und auf eine gute Art und Weise. Ich habe es absolut so gefunden.
Also das Intro mit der Sarah,
Intro,
also
mit der Tochter von mit der Sarah, Charles. Genau. Genau, weil wenn du das Game vergleichst, das Intro im Game fängt ja wirklich etwa, ich sag mal, bei der 20-Minuten-Marke von der Folge. Mhm. Also du hast wirklich die 20 Minuten plus nochmal ein kleines Dings vorne dran.
Die habe ich auch sehr genossen, die 20
die
Minuten.
Ist wunderbar.
Es hat nochmal, finde die Szene, wo nachher die Katastrophe passiert, hat es nochmal viel schlimmer gemacht, wenn du 20 Minuten mit diesen Charakteren verbracht hast, wie sie normal leben. Es macht alles.
Ich finde es ganz anders. Weil erstens, im Game ist es auch länger gegangen. Das Game geht viel länger, den ganzen Teil. Also wir jetzt sehen, wie du natürlich spielst, aber der Teil im Game geht länger als der in der Serie. Also zum Sagen, es kommt wie mehr vor in der Serie. Wie im Game. Ich finde die Diskussion eben lustig. Ich sehe das gar nicht so streng, weil ich finde einfach immer, auch wenn du theoretisch genau das Gleiche machst, also ich finde das gar nicht so, man muss nicht immer unbedingt etwas mehr machen, weil erstens, du behauptest jetzt, oder nicht behauptest, du findest jetzt, sie haben mehr gemacht. Ich finde, eigentlich ist es mehr oder weniger 1:1, aber es stört mich ja dann nicht, oder? Weißt du, solange ich gut unterhalten bin und du das neue Leute kannst zeigen. Und das ist schon gleich, für mich ist es eben gleich, es ist ein anderes Medium, es ist trotzdem nicht das Gleiche. Selbst wenn du das, ich meine, wenn es wirklich 1:1 ist, wenn jetzt nur die gleichen Schauspieler wären, dann würde ich mich auch fragen, kommt, also dann muss ich es nicht schauen.
Ja,
dann haben sie jetzt auch, statt ihres Computerskin, habe ich jetzt ihre echt, dann ist es aber,
als Extrembeispiel zum Beispiel The Lion King, wo du das absolute Meisterwerk von einem Zeichentrickfilm hast, wo in seiner Form perfekt ist. Und dann hast du die letzte Verfilmung von 1-2 Jahren, wo wirklich fast 1:1 ist, einfach nur in CGI.
Und ein Riesenerfolg.
Und ein Riesenerfolg, aber kein kritischer Erfolg. Also die Zuschauer sind natürlich wegen der Nostalgie vom ersten Teil schauen, aber kritischer Erfolg natürlich. Und dort ist für mich genau im Fall von, das Remake hat absolut nichts Neues.
Es ist eigentlich unnötig.
Es ist reine Nostalgie-Welle, die man da reitet, aber dafür das braucht es eigentlich nicht. Der Zeichentrickfilm ist auch so zeitlos. Du brauchst nicht ein Update mit neuen Sachen, mit neuer Technologie. Das braucht es nicht. Und darum habe ich das in die Diskussion gebracht. Wenn es nur das ist, brauchst du einfach kein Remake.
Also aber die Frage was ist,
kann
ich
etwas mehr machen? Ja.
Was es aber macht, man sieht es in der ersten Folge nur im Ansatz, wo die ja fast 1,5 Stunden geht. Weil man schon überlegt, das Game geht, Tommy, 20 Stunden, irgend so.
Das erste? Nein, das ist wahrscheinlich 10 bis 13.
Okay, kommt doch an, wie viel Mal du stirbst, oder?
Ja.
Kann vielleicht auch 20 gehen. Ist gleich. Der ganze Teil, das Game besteht ja aus, ich weiß nicht, 50% Action oder einfach irgendein Betrag. Und der wird hier also viel, viel, viel weniger sein. Oder? Ja, da weisst du einfach jetzt schon. Weil sie brauchen kein Gameplay. Und das habe ich da schon den Eindruck gehabt, dass Füllen es dann mit, in dem es mehr andere Personen beleuchtet. Und da bin ich schon noch gespannt, weil dann da erhoffe ich mir dann eben, dass es mehr Gewicht gibt. Weil wenn du das Game spielst, ist ja logisch, es ist ein Zombie-Apokalypse, da stirbt viel.
Ja.
Und wenn dann du mehr Zeit hast, statt dass du einfach immer nur Action bringst, irgendwie mehr auf Leute gehst, da erhoffe ich mir schon noch etwas. Eben, wie gesagt, ich bin dort auch noch am scheiß Atari Lego Set Bugfixing. Ich bin
auch ja gut. Ja, gut. Ich sage
nein. Nein. Aber ich tue zum Lego Set immer etwas schauen und ich reisse das Zeug sonst immer voll mit. Also, das ist nicht, weil ich Lego baue, kann mich nicht etwas mitreißen.
Noch schnell ein Punkt zur Gewalt, die du vorhin erwähnt hast. Das habe ich lustig gefunden in einem Interview oder im Podcast. Es gibt einen offiziellen Podcast übrigens zur Serie, wo der Troy Baker moderiert. Der Troy Baker, der im Original der Joel gespielt hat, und der Craig Mazin und der Neil Druckmann sind Stammgäste, und ich glaube, es wird immer wieder mal Gäste vom Cast haben, die mitmachen. Da habe ich noch spannend gefunden, wegen dem Punkt, den du gesagt hast, wegen der Gewalt und Action. Eine Sache, die sie angepasst haben, und ich glaube, das kann ich hier erwähnen, weil es kein Spoiler ist, aber die Porträtierung von dieser Quarantänezone, wo der Joel drin lebt, hast du im Game viel anders können machen, als es in der Serie gemacht hast. Im Game, wenn ihr mich daran erinnern ist, wo du mit dem Joel durch die Straße gelaufen bist, hast du so eine Szene gesehen, passiv, wo Leute erschossen werden. Sie testen sie, ob sie positiv sind, und eine von ihnen ist positiv und die wird auf der Straße erschossen von dieser Federalorganisation, von dieser militärischen Organisation. So. Es hat im Spiel gut funktioniert, aber so eine Szene in Serie bringen, wäre schon ein bisschen so wie surreal, oder? So die Gewalt, die eigentlich in dem Spiel gewohnt bist, kannst du nicht eins zu eins so wie übernehmen in eine Serie. Es würde hure komisch wirken, wenn da Leute auf der Straße geschossen werden und niemand interessiert.
Aber es hat ja auch, aber es hat ja eine Hinrichtung gegeben.
In Hinrichtung, ja, aber mit der Hänge.
Mit Tribunal, bevor sie sagen, naja, ihr seid angeklagt worden und ihr seid für schuldig befunden worden. Und
dann ja, okay.
Genau, und darum heisst die ganze so andere Storyline mit dem kleinen Gil, der infiziert wird, der aber dann anders behandelt wird als die Leute, die im Spiel behandelt werden. Und ich habe das Gefühl, sie machen sich extrem viel Gedanken, was im Spiel funktioniert und was in der Serie kann funktionieren. Und darum habe ich wie sehr, sehr grosse Hoffnungen, dass je mehr dass wir weitergehen in dieser Storyline, dass sich immer wie mehr zu seinem eigenen Ding entwickelt, in dem Sinn. Dass es gleich treu bleibt, eben am Source Material, aber dass es trotzdem so wie eine eigene Note reinbekommt. Spannend gefunden habe, weil du gesagt hast, Phil, dass die erste Episode die nicht reingezogen hat. Ursprünglich hätten das zwei Episoden sollen sein sogar. Also sie haben es geplant gehabt, kurz nach dem Time-Jump, dass die Episode endet und dass nachher die zweite kommt. Aber HBO hat ihnen gesagt, nein, das könnt ihr nicht machen, es packt die Leute nicht genug. Die können nicht aufhören, bevor Joel die Ellie trifft. Die Leute müssen das noch sehen, weil sonst kommen sie nicht zurück nächste Woche. Habe ich auch noch spannend gefunden. Ja. Macht Sinn, oder?
Ja, das glaube ich auch. Ja, weil das ist das, was ich jetzt auch gesagt habe. Man merkt, wir sind ja gleich alle irgendwie dabei. Das ist ja das, was mich am Game am meisten mitgerissen hat, die Beziehung von diesen zwei.
Ja,
wenn das hier da funktioniert, dann wird es mich auch packen. Und das ist jetzt einfach, am Anfang hat es mich einfach noch, obwohl ich sogar auch die Figur am Anfang, ich habe sie wirklich super gefunden eigentlich. Und wir können dann im zweiten Teil nochmal ein bisschen darüber reden, weil sonst ist es ein bisschen schwierig zu reden, ohne dass man Spoiler drin hat. Ich habe den ganzen Anfang kommt so eine Talkshow. Die habe ich sehr geil gefunden. Und generell, ich mag ja Zombie-Filme und ich liebe einfach immer die Setups von Zombie-Filmen. Wenn du verfolgst eine Figur und du weißt, hinter euch sagen, es ist schon los.
Bevor das passiert, oder? Also
mal kurz, dann liebe ich. Rennt wieder irgendwo hin, ein Zombie durch, oder ich mir sehe es nicht. Da bin ich ein Fan. Also,
das ist cool. Das ist,
ja, ganz geil. Ja, ja. Den Rest, würde ich sagen, sparen wir uns für unseren Mini-Spoiler-Cast auf, wo wir dann am Schluss von der Folge weiter wird darüber reden. Und dann gehen wir doch weiter zu... Ja, und jetzt bin ich gespannt. warum reden wir über «Ich bin ein Star»? Ein Star holt mich hier raus.
ich wollte ein kurzes Plädoyer dafür halten. Und ich finde, es ist wirklich die beste Show, die es im deutschen Fernsehen gibt im Moment. Und ich finde es frustrierend, wenn ich mit Leuten darüber rede, dann stempeln sie sofort ab. Ah, das ist doch das Trash-Format. Das ist doch, wieso schaust du so einen Scheiß? Und es ist wirklich frustrierend, weil man muss es... Ich habe mich auch lange Zeit dagegen gewehrt, das zu schauen. Aber dann habe ich mich mal überwunden. Es ist mittlerweile schon 10 Jahre her und seitdem schaue ich es jedes Jahr. Im Januar ist es mein Riesen-Highlight. 16 Tage lang schaue ich jeden Tag. Schaue, ich bin ein Star, holt mich hier raus. Für Leute, die es nicht kennen, es ist auch bekannt als Dschungelcamp. Vielleicht habt ihr es unter dem Namen gehört. Okay. Und das Konzept ist eigentlich ganz einfach. Es ist eine Reality-Show und 12 C bis Z Promis, sage ich jetzt mal. Also es sind wirklich nur unbekannte Leute. Ziehen für 16 Tage in den Dschungel. Und die müssen dort leben, in ihrem Camp. Und sie müssen jeden Tag Prüfungen machen, Dschungelprüfungen machen. Und in diesen Dschungelprüfungen können sie Sterne verdienen. Und je nachdem, wie viele Sterne dass sie verdienen, bekommen sie am Abend mehr oder weniger zu essen. Das ist eigentlich schon das ganze Konzept. In der ersten Woche wählt das Publikum die Leute in die Dschungelprüfung. In der zweiten Woche wählt das Publikum einfach die Leute, also wer das so bleiben. Also so wie zwei verschiedene Dynamiken, die du mit dem Publikum hast. Und meistens ist es so, dass in der ersten Woche eine arme Sau, die alle nervt, einfach immer in die Dschungelprüfung muss gehen und immer ablust und immer wieder gewählt wird. So. Also das ist das typische Trash-TV-Drama, das du dort drin hast. Aber das ist nicht der Grund, wieso sie es so geil finden. Und wirklich, wenn ihr skeptisch seid, gebt eine Episode, gebt ihr eine Chance, weil die Moderationen zwischendrin, es ist wirklich etwas vom Besten, vom Bestgeschriebensten, was es im deutschen Fernsehen gibt. Es sind zwei Moderatoren, der Jan Köppen, der ist neu von seit diesem Jahr, und Sonja Zietlow, die man kennt von diversen RTL-Formaten. Und der Köppen ist ein Comedian. Die moderieren das ganze Zeug. Also es gibt immer wieder Einspieler, wo so ein bisschen gezeigt wird, was an diesem Tag passiert ist. Und dann kommen sie immer wieder zurück zu ihnen. Sie sind so in einem Baumhaus in Australien und moderieren das dann. Und wirklich, die Moderationen, die sind so verdammt gut geschrieben. Sie sind voller Doppeldeutigkeiten, Wortwitz und Selbstironie. Teilweise spule ich zurück, um die Moderation nochmal zu hören, weil es so viele Details drin hat. Es ist so wie ein guter Rap-Song, weißt du, wie ich meine? So, wenn so viel, du kannst beim ersten Mal hören, kannst gar nicht kapieren, über was sie sich alles lustig machen. Und sie wissen, dass es Trash ist, was da unten passiert. Sie wissen es. Sie machen sich über die Kandidaten lustig, über sich selber lustig, über die Leute, die es schauen, machen sie sich lustig. Es ist alles so auf einer geilen Meta-Ebene. Und geschrieben wird es unter anderem, vielleicht kennen das ein paar Leute, von Mickey Beisenherz. Das ist ein Autor, Podcaster und Moderator aus Deutschland und schreibt unter anderem auch für das NDR-Satire-Magazin Extra 3. Also ist so, für ein Satire-Magazin schreibt es hätte ich schon ein bisschen so einen Einblick gegeben, welche Richtung die Moderationen gehen. So. Was auch geil ist, die Second-Screen-Erfahrung. Es ist das Geilste, wenn du nebenbei noch auf Twitter bist und in Echtzeit siehst, wie so Memes entstehen. Es ist wirklich so eine riesige Twitter-Kultur, wo das Ganze entstanden ist. Und es ist einfach wirklich so, das gehört schon fast zu schauen. Es muss so wie nebenbei, musst dort drin sein und dann hast du nochmal eine zusätzliche Meta-Ebene, wo du dich darüber lustig machen kannst. Und bei all dem lustig darüber machen, über die armen Siechen, die dort drin sind, und teilweise wirklich arme Siechen, die brauchen das Geld, sind irgendwie welche abgefalterte Promis, die einfach kein Geld mehr haben und dort reinziehen, weil sie es brauchen, die sind gleich irgendwie mit der Zeit ans Herz wachsen. Und das ist so, du machst dich am Anfang lustig, du findest das scheiße, aber am Schluss wird es irgendwie gleich noch emotional. Und das ist so eine hure komische Mischung. Und eben, wie gesagt, etwas besser Geschriebenes im deutschen Comedy-Bereich findest du, glaube ich, nicht. Und es liegt vielleicht auch daran, dass sie deutsche Comedy sonst hassen. Also es gibt keine Comedien, die lustig finden auf Deutsch. Aber wirklich, schon allein wegen diesen Moderationen lohnt sich das anzuschauen. Leider kann man die nicht einfach so aus dem Kontext reissen und irgendwie zusammenschnitt schauen, weil man muss halt wissen, was passiert ist. Nur dann ist es lustig. Aber ja, das war mein Plädoyer gewesen. Bitte, bitte, gebt dem eine Chance. Es ist nicht nur stumpfes Trash-TV. Das kommt von jemandem, der wirklich Trash sonst nie schaut. Nie. Aber jeden Januar bin ich 16 Tage, jeden Tag am 4. ab 10 auf RTL und schaue zu und lese auf Twitter mit, was passiert. Die sind sprachlos.
Ja. Absolut, absolut. Aber weißt du warum? Weil du hast mir jetzt doch irgendwie lustig gemacht.
Ah, siehst
du
jetzt?
Ich bin schockiert über mich selber, dass mich das gar nicht reizen
könnte. Können wir noch gewartet, dass irgendwann der Witz kommt, dass du uns nur verarschst?
Ja.
Also ich habe das früher sicher auch schon mal reingeschaut, aber ja. Das ist wirklich, ich kann das nicht schauen. Ich bin so allergisch gegen so das Trash-TV. Und ich bin überzeugt, also weißt, generell finde ich ja so Guilty Pleasures. Ich meine, schlussendlich schauen, was du willst und lustig findest, Frauen tauschen oder so. Aber ich finde, es ist so das Niederste, was kommt. Und ich glaube schon, dass das sein, dass das einer gut schreibt. Also wie gesagt, und sonst... ja, schreibt uns sehr gerne, was ihr davon haltet und was euch ein Highlight ist und wer weitergekommen.
Ich glaube, ich habe aufgehört zu schauen, wo irgendwie jemand damals der Daniel, ich hatte irgendein Bühl, irgendetwas mit Bühl, der ein von DSDS, Daniel Krähenbühl,
Irgendzu der.
Auch alle haben. Ja, der hat alle. Und der ist eben auch immer gewählt worden in die Dschungelprüfung. Der hat, glaube ich, irgendwann mal müssen irgendwie Känguruhoden essen. Und so. Dann habe ich gefunden, nein, ich glaube, das Leben ist auch okay, wenn ich das nicht sehe.
Wenn du keine Känguruhoden siehst.
Also, dann habe ich auch noch etwas, wo... Kübelböck, genau.
Ja.
Etwas, wo auch sehr umstritten ist, aber auch nicht mehr, wir reden nicht mehr zu lange darüber. Aber ich habe Velma, ist das eine HBO-Serie, habe ich zwei Folgen geschaut. Es gibt auch erst zwei, die nächste kommt die Woche. Und es ist ein Spin-off von Scooby-Doo, hat aber nichts mit... Also nein, nicht nichts, aber es hat wenig mit Scooby-Doo zu tun, außer eben, dass du... Die Geschichte folgt der Velma und es kommen auch viele andere Figuren vor, obwohl der Scooby-Doo selber schon nicht vorkommt und auch Scooby-Doo früher auch geschaut,
der Shaggy.
Aber ich weiss halt den Namen nicht mehr. Der Shaggy, genau. Der kommt im Geiste vor, habe ich das Gefühl. Also einer sieht genauso aus wie er, aber er ist ihn nicht.
Aha, und okay.
Es ist darum wirklich mehr so ein, eben wie sagst du, doch Spin-off, oder? Weißt du, sehr so frei bedient an dem Material, ja. Und so als Basis. Ihr geht es darum, ihre Mutter ist vor Jahren mal verschwunden und sie versucht herauszufinden, warum, ob die einfach abgehauen ist. Gleichzeitig passiert Mord in der Schule, wo sie dann auch irgendwie versucht aufzuklären. Dann gibt es so ein Love-Triangle. Hey, ich weiß auch nicht, ich habe es einfach von, erstens der Stil finde ich sehr geil. Es hat nämlich so, sie hat so Halluzinationen, dann hat es so geile Horror-Elemente drin. Also ich visuell sehr witzig gefunden, dann eigentlich die ganze Story, ich glaube, das ist das, oder das Meta-Zeug, so du vorher beim Dschungelcamp gesagt hast, ich glaube, das ist das, es gibt, glaube ich, zwei Gründe, warum es die Leute so hassen, weil man muss mal auf Rotten schauen, es hat irgendwie 8% bei den Zuschauern. Und ich habe wirklich als Kollegen geschrieben, gefunden, ey, grossartige neue Serie, ich feiere es voll. Und dann der Simon zuerst geschrieben, so, oh, ich hab nach der ersten Folge nicht weiter schauen, obwohl irgendwie die Drehbuchautorin von diversen Office-Folgen, wie heisst sie, Charlie Grandy, das gemacht hat, können wir es wirklich gar nicht schauen. Und wie gesagt, vielleicht geht das, verstehe ich es dann nicht, aber ich habe gefunden, den ganzen Humor, ich habe ihn recht witzig aber gefunden, so die, es ist schon auch ein bisschen der Meta-Humor, aber ich habe nicht gefunden, er ist so wie so bei Rick and Morty ist extrem in your face, finde ich. Und ich hatte ja auch noch geschaut, auch die letzte Staffel, ist auch okay gewesen. Es hat sich einfach längst abgelutscht, finde ich, die Jokes. Aber es war immer noch witzig gewesen. Und vor allem dort, wie sie sich lustig macht über die hure Fanbase. Und da sind's halt, macht sie sich lustig über Minderheiten, weil eben genau das ist vermutlich auch so etwas, wo die Leute glaube ich, recht anschiessen.
Sie macht sich lustig über Minderheiten.
Ja, aber sie ist ein Dunkelhäutige.
Okay.
Und im Original sind ja alle weiss, oder?
Ja.
Ja, ich weiß auch nicht. Und irgendwie ich habe ihren Namen auch vergessen. Nicht Brandy, shit, wie heisst ihre... Es gibt ja die ganze Zeit die Lesben-Fantasien, die die Leute haben, die von dieser Serie, weißt, dass die zwei immer am Küssen sind und so. All das Zeugs, dann geht es natürlich noch und die andere ist irgendeine Drogendealerin und so. Und ich kann es auch nicht, ich habe viel gelacht beim Schauen. Ich habe es wirklich lustig gefunden.
Aber es ist einfach primär so. nicht eine Kinderserie, es ist schon für also nein, Adult Animation. So.
Ja, also, genau, okay. Absolut. Ja, ach so. Genau, es ist wirklich... ich weiß auch nicht, ich habe noch ein paar Reviews gelesen und so, also vor allem die Kommentare. Und dort merkst du schon, die hassen es einfach alle, weil es am Source Material nicht treu ist und so. Und ich meine, Leute, die so Zeug schreiben, finde ich einfach, hey Leute, hast du mal drin geschaut? Also, da geht ja überhaupt nicht um das. Und, oh, sorry, die heilige Scooby-Doo-Kuh. Ich habe, wie gesagt, ich habe das als Kind auch sehr viel geschaut. Ist mir doch scheißegal, was man mit Scooby-Doo macht.
Wirklich?
Die Art trashige Filmadaptionen. Dann kannst du doch auch mal etwas machen, wo eben, vermutlich regt man sich auf, dass man da muss unnötig irgendwie mit Minderheiten besetzen. Ich weiß es doch nicht. Es sind halt die es auch gemacht haben. Oder besetzen auch die Rolle. Und ich weiß auch nicht, ich bin sehr gespannt, was andere davon denken. Ich habe es darum, ein paar Kollegen von mir schauen jetzt glaube ich auch noch. Aber ich finde es grossartig und ich hoffe, es verdirbt es mir jetzt nicht. Weil das ist schon ein bisschen Gefahr. Wenn es alle schlecht finden, ja, dann hast du das Gefühl, es muss irgendwie schlecht sein.
Habe ich es vorhin richtig gesehen? Es ist auf HBO, also HBO Max, also bei uns auf Sky.
Ich habe noch nicht geschaut, ob es auf Sky ist.
Ah, okay. Aber, jetzt hätte ich es wegen der Lesen von so abonniert, dann könnt ihr mal reinschauen. Das.
Ich wäre sehr gespannt, was du davon haltest. Ja, einfach damit ihr noch, einfach noch eine andere Meinung. Wenn du es nicht gut findest, hast du einfach nichts. Nein, ist mir gleich. Es ist so ein kurzer Trick, um Sachen kann man immer schauen. Ja, gut, kommt dann noch ja, unser zweitletzter Teil. Ja, unsere Spielecke, dort haben wir nicht mehr so viele grosse Sachen, aber kleine, herzige Sachen. Auch mit dem Lil... Ich kann es wieder nicht sagen.
Lil Gator Game.
Lil Gator Game. Ja. Hat immer Alligator, Gator... Ja, no. Was geht es dort?
Das ist ein sehr herziges Spiel. Ich mache es kurz. Viel gibt es zu dem eigentlich nicht zu erzählen. Es ist ein entspannendes Spiel. Also wenn man nach einem langen Tag Entspannung braucht, dann ist es das richtige Spiel zu spielen. Du spielst so einen kleinen Alligator oder eben Gator. Und dein Ziel ist es in diesem Spiel, deine Schwester dazu zu überreden, mit dir zu spielen. Deine Schwester hat nämlich früher, als ihr noch beide klein seid, hat sie ganz viel mit dir gespielt draussen. Und sie hat sich immer die coolen Geschichten ausgedacht, so Zelda-mäßige Geschichten, Questlines hat sie dir geschrieben, die du dann erfüllt hast. Und jetzt hat sie einfach keine Zeit mehr. Sie ist zu Besuch, aber sie studiert hat, hat aber keine Zeit mehr zum Spielen. Und du hast sie überzeugt, dass sie mit dir spielt und dazu organisierst mit deinen Kollegen, und es sind ja alles Tiere, es sind ja alles herzige Tiere, die da vorkommen, organisierst so eine riesen ein fiktives Spiel, das auf einer Insel stattfindet. Und die Leute machen dann so Monster aus Pappkartons. Sie bauen sich so Dörfer aus Karton. Also wirklich alles so mega Fantasiewelt bauen sie sich. Alles mit dem Ziel, dass deine Schwester endlich wieder mit dir spielt. Du musst wirklich das geilste Spiel auf dieser Welt machen, dass sie endlich wieder mit dir in guten alten Zeiten spielt. Und dazu musst du noch mehr Freunde rekrutieren, die auf der Insel rumlaufen. Sie haben nicht alle Lust mitzuspielen und dann musst du so kleinere Missionen für sie erfüllen. Also so simple Sachen wie, keine Ahnung, ein seltenes Insekt finden für irgendjemanden oder drei Wasserpumpen aufdrehen, damit der Wasserpark auf der Insel wieder funktioniert und so weiter und so fort. Also überhaupt nichts Anspruchsvolles. Es ist wirklich ein Spiel zum Hirn ausschalten und geniessen. und du schaltest auch so kleinere Items frei, dass du zum Beispiel länger kannst klettern, dass du kannst schweben oder es gibt also ganz absurde Items wie einen Ragdoll-Bär, den du bekommst, wo du dann einfach auf einen Knopf kannst drücken und nachher verlierst du einfach alle Kontrolle über den Spielcharakter und zum einem Ragdoll und geht einfach runter. So, wieso das drin ist, keine Ahnung, aber es ist lustig. Und es gibt keine Map, es gibt keine irgendwie Questlog oder so, sondern es ist einfach wirklich ein mega entspanntes Spiel. Da läufst du durch die Insel, tust die Missionen abschließen, tust das Spiel immer wie grösser machen. Und es geht etwa 5-6 Stunden und nachher ist es wahrscheinlich fertig. Und gegen Schluss wird es auch noch recht emotional, wenn, so ein bisschen, wenn die Geschichte aufgelöst wird mit der Schwester. Und ja, es ist ganz schön. Es erinnert mich an A Short Hike, falls du es ein paar kennen. Genau. Vom Stil her und auch so von Musik her, die benutzt wird. Es ist wirklich ja, ist mega an dem inspiriert. Es gibt auch so einen Filter, den du kannst aktivieren kannst, ähnlich wie bei A Short Hike, dass alles mega so pixelated ist. Also so mega grosse Pixel, das so ein bisschen aussieht wie ein altes PS1-Game. Ich habe es jetzt auch nicht gespielt, weil ich es recht anstrengend gefunden habe. Im Vergleich zu A Short Hike habe ich es so ein bisschen stilistisch besser gefunden oder hat besser gepasst zu dem. Aber es sieht auch ohne den Filter ganz cool aus. Und ja, vor allem auch, die so ein bisschen Zelda cool finden, es ist wirklich so, du baust dir ein Zelda-Spiel auf dieser Insel, wie es kleine Kinder würden machen. Es ist wirklich so sympathisch gemacht. Ja.
Das ist dann geil.
Habe ich auf der Wishlist. Es gibt PC, Switch und sonst noch irgendwo, oder?
PC, Switch sicher, ja. Bei den anderen Plattformen bin ich mir nicht okay. sicher. Ich habe es auf Switch gespielt.
Lil Gator Game.
Genau.
Cool. Ja, dann hast du noch eins, das ein bisschen weniger friedlich ist.
God of War 2, genau. nach God of War Ragnarok habe ich mir vorgenommen, die alten God of War-Teile alle durchzuspielen. Beziehungsweise das 1 habe ich schon vor Ragnarok durchgespielt und habe jetzt 2 über Weihnachten angefangen und jetzt fertig gespielt. Weil ich so ein bisschen die ganze Saga mitbekommen will. Luca, du bist ja auch ein grosser Fan von den neuen God of War Teilen. Hast du die alten gespielt gehabt?
Nein.
Nie? Also, du hast sie gespielt gehabt, Phil, oder?
Ich habe das 3 gespielt und das 1 und 2 so ein bisschen mitgespielt
okay. mit Kollegen. Okay. Und mir hat es eben genommen, ob die gut gealtert sind, wie sie sich heutzutage spielen. Und ich muss sagen, so ein Teil davon ist urgut heutzutage immer noch, nämlich einfach die Kämpfe, also das Kern-Gameplay. Mhm. Das ist immer noch süchtig machend und es macht sehr Spass. Du hast einen schnellen Angriff, du hast einen starken Angriff, ähnlich wie im neuen God of War. Du hast Magie, die du einsetzen kannst, zum Beispiel so Elektrizität, die die Gegner kannst, paralysieren und dann abmetzeln. Du kannst natürlich blocken und wenn du perfekt blocken kannst, kontern. Du hast Spezialangriffe, die du einsetzen kannst. Du hast verschiedene Waffen, die du freischaltest. Also das ist wirklich immer noch top und finde ich, funktioniert auch. Wann ist das rausgekommen? 15 Jahre später wahrscheinlich immer noch mega gut. Also das ist echt, ich bin erstaunt, wie gut das es immer noch ist. Auf der anderen Seite, viele Sachen, die nicht mehr so geil sind. Die Rätsel, viele von euch haben beschwert über die Rätsel im God of War Ragnarok, aber die Rätsel hier, die sind wirklich ein Graus. Wirklich, es ist so... Es ist erstaunlich, wie weit Games sie kommen. Also, weißt du, so vom Rätseldesign und wie intuitiv das heute alles ist im Vergleich zu früher. Du hast zum Beispiel wie kein Gefühl dafür, mit welchen Objekten du kannst interagieren in der Spielwelt. Ja. Und dann ist es immer so ein Trial and Error. Was muss ich machen? Ich habe keine Ahnung. Und dann probiere ich es manchmal so 15, 20 Minuten, dann muss ich gleich nachschauen, was die Lösung zum Rätsel ist. Und es ist nicht ein schweres Rätsel, sondern es ist einfach, du weißt nicht, was du machen musst. Genau gleich bei den Geschicklichkeitspassagen. Du hast zwischen den Kämpfen so, ja, fast so Jump-and-Run-Passagen, wo einfach wirklich habe ich mir die Haare ausgerissen teilweise. Weil, erstens mal wegen der Kameraperspektive, die ist ja fix im Vergleich zu den neuen God of War Games und dann kannst du die Distanzen zwischen Sachen einfach überhaupt nicht einschätzen. Und teilweise weißt du auch nicht, wo du durchgehen musst, obwohl es ein lineares Game ist und dann gehst du einfach 20 Mal irgendeine Schlucht runter, obwohl du rechts hast müssen gehen und das ist einfach nicht klar gewesen, was das Game nicht sagt. Das ist wirklich, ja, ich bin froh, dass die Zeiten hinter uns sind. Das Schlimmste sind aber die Quicktime-Events, die du machen musst, bei Bosskämpfen oder bei ein bisschen stärkeren Gegnern. Poppen plötzlich einfach komplett random irgendwelche Knöpfe auf, die du drücken musst. Und es sind nicht mal die Knöpfe, die du sonst im Spiel brauchst, um etwas zu machen. Also, es wäre noch etwas, wenn du immer den Vierer-Knopf drücken musst, um etwas zu schlagen, weil du sonst auch mit dem musst schlagen. Aber es sind einfach komplett irgendwelche random Knöpfe, die du drücken musst. Und du hast so wenig Zeit, um die zu drücken. Und ich habe das ganze Game ja gestreamt, weil das ist ja ein PS3-Game. Das kannst du nur streamen über PS Plus Premium. Und der Input-Lag spürst du bei diesen Quicktime-Events. Du musst wirklich unmenschlich schnell reagieren, dass du die Quicktime-Events kannst schaffen. Und du kannst es aber nicht einmal auswendig lernen, weil es ist immer random irgendein anderer Knopf
bei einem
Versuch.
Das ist so dumm.
Das hat mich wirklich...
Ja, das ist eben... Das ist eben, da lernst du deinen Reflex. Das ist der God of War. Das ist eben ein Herzsich, oder?
Ja.
Härter Tiger.
Genau, ja, das waren so ein bisschen meine Eindrücke. Und jetzt steht noch das God of War 3 vor mir. Und da hoffe ich, dass es ein bisschen besser ist. Weil das ist ja auf der PS3 rausgekommen ursprünglich, oder? Und auf der PS4 remastered. Und ich hoffe, da haben sie ein bisschen dazugelernt im Game Design und hoffentlich ein bisschen weniger Quicktime-Events. Und das muss ich ja dann auch nicht mehr streamen, weil das habe ich als Download-Version auf der PS5 getroffen.
Ah. Ja, immerhin. Ja. Dann kannst du dich auch wieder auf neue 6 Minigames freuen.
Genau, stimmt. Auch Quicktime-Events.
Die Games sind sicher ein bisschen knackig gewesen. grossartig. Ich habe eigentlich noch so ein abschliessendes noch, wo ich ja schon, wo es rausgekommen ist, darüber geredet habe. Und jetzt habe ich es einfach fertig gezockt und dachte, ich sage es nochmal. Der Callisto Protocol. Ich habe es so Science Fiction, Horror, eben wie Dead Space. Ist einfach der Dead Space-Macher von Filmen. Einfach ein schlechter, leider. ich habe es jetzt gleich durchgezockt. Ich habe dann irgendwann mal wieder Lust gehabt. Einfach, glaube einfach irgendetwas, was mit der Grafikkarte ein bisschen ausreizt. Und es läuft einfach immer noch so mies, dass es auch für 40-90er schlecht läuft.
Unglaublich.
Ich glaube, es ist kein schlechtes Game. Es ist ein easy Game. Und wenn du Fan bist von Science-Fiction-Horror, dann ist es genug gut. Aber ich habe es im Fall wirklich... Ich habe den Schwierigkeitsgrad nicht mehr umgestellt. Ich habe es dann mir easy gelassen, weil... Ich weiß auch nicht, wieso soll ich es mir schwer machen? Es ist ja auch nicht speziell clever. Das Ausweichen im Fall immer. Am Schluss wird es richtig absurd. Du tust ja einfach immer, wenn die Gegner hauen, und sie hauen immer gleich zuerst mit rechts und dann mit links. Und du musst einfach irgendein Stick dann einfach nach links haben, dann weichst du aus und dann nach rechts. Das ist echt Bubi einfach. Mhm. Und am Schluss, irgendein ist jetzt so ein riesen Brocken von Monster und das ist einfach, du weichst dem einfach aus. Das ist so richtig entspannt, so wusch, wusch, weil ich meine, es ist auch easy, es ist auch easy. Es spielt gar keine Rolle, oder? Und die Jumpscares, ich finde es schon fast peinlich. Also weißt du, irgendwie, wie es versuchen, du weißt es einfach so, du läufst irgendwo hin. Ja, da kommt jetzt einer. Zack, da kommt er. Ah. Also das ist aber gleich. Es ist irgendwie, es sieht schön aus, es ist schön grusig, es ist alles so nass und blutig und schleimig. Also wenn das halt wutscht, dann ist das gleich noch witzig. Aber spielerisch ist schon kein Challenge. Und irgendwie, es ist wirklich technisch, ist es beeindruckend. Und so Teile, so Close-Ups und so von den Monstern sehen cool aus. Hm. Aber so das Art-Design ist irgendwie schon nicht so... Das ist nicht außergewöhnlich. Weißt du, zum Teil ist es noch cool, bist du mal verrissen und so, so ein im Schneesturm und so, ist noch geil. Aber ich könnte jetzt nicht irgendwie sonst sagen, ah, weißt du, das war irgendwie ein geiler Moment gewesen, irgendwie in die und die Szene. Es ist einfach so ein bisschen, wenn Horror-Games, Science-Fiction, dann ist es witzig, kann man sich das geben. Aber,
würdest du über den Nachfolger freuen?
Hey, nein.
Nicht?
Also, nein, ich weiß auch nicht. Also, ich finde, wenn nach 3 Dead Space irgendwie gefühlt nichts gelernt hast, also, ich weiß auch nicht, dann finde ich, komm, dann nein, lass es doch lieber. Sie haben doch irgendwo, ist letztes Jahr, welche Pressekonferenz war das gewesen, wo sie irgendwie gefühlt 10 Science-Fiction-Horror-Games vorgestellt haben?
Aha, ja,
das
war von
Microsoft oder so gewesen. Und ich dachte, okay, geil, alle Game für mich.
Ja.
ja. Nein, ja, also. Ja, ja, es war okay gewesen. Ich meine, schlussendlich hast du irgendwie 7 Stunden oder so. Ich habe wirklich gar nicht lang gehabt.
Und jetzt kannst du den Dead Space zocken.
Genau. Ja, also, dann, wie gesagt, der Underdog Detective, da erzähle ich dann so schnell mal etwas drüber. Das tue ich noch ein bisschen weiterspielen. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt einen kurzen Break und dann kommen wir nochmal zu einer kleinen, spoilerlastigeren The Last of Us Diskussion. Für alle, die jetzt dort nicht mehr reinhören wollen, sagen wir sonst drum jetzt schon Tschüss und bis in einer Woche. Und für alle anderen, bis im Moment. Tschüss. Ja, da wären wir schon wieder. So schnell geht es bei dieser Pause. Ja, genau. Und eben damit wir es einfach nochmal gesagt haben, jetzt, wir besprechen eben die erste Folge von The Last of Us HBO-Serie und jetzt eben mit Spoiler. Und seine Tochter stirbt. Vor allem, wenn ich nicht wegschalte, denke ich nur schnell.
Das ist jetzt aber
schon. Der eine, der irgendwie das Handy nicht gefunden hat, so, nein! dann sorry.
Aber nein, gut, genau, es geht ja relativ schnell, bis sie stirbt. Also so ein riesen Spoiler, es geht.
Ja, ja.
Hey, mir ist es einfach eh lustig gewesen, ich habe es mit der Frau geschaut. Und, also, ich habe sie mir einfach mal gefragt, willst du mitschauen? Ich habe nicht gedacht, dass sie dann ja sagt, weil eben, sonst so brutale Sachen sind sie meistens nicht so, aber sie gefunden, doch, schon gut gemacht und Tschernobyl haben wir auch zusammen geschaut. Und sie kennt sie ja, um was es geht. Und wir haben eigentlich auch mal zusammen das Intro geschaut, weil ich kann ihr das so zeigen, weil ich fand, das ist wirklich, ich finde, es ist eines der besten Game-Intros überhaupt. Und ja, sie hat sich offenbar nicht mehr daran erinnern, weil etwas von mir, was sie gesagt hat, wo man seine Tochter sieht, sie findet, ah, da, die ist mega, die Ellie da ist mega gut besetzt, Sarah. Ich finde sie mega gute Schauspielerin. Ja.
Ah, oder die Ellie meinst du, ja, sorry. Also,
sie hat Sarah gemeint,
ja.
Also sie hat Ellie gemeint, aber sie hat Sarah, also seine Tochter,
ach so, ja, beschrieben. Okay.
Ja. Und ich habe dann nichts gesagt, gut, dann weisst du dem von nicht mehr, was nachher passiert. Ich habe die auch sehr gut gefunden. ich muss sagen, ich finde, die hat das sehr gut gespielt.
Mega, sehr sympathisch, ja.
Aber, ja. Und vielleicht genau, das ist ja eigentlich wie so der, du hast so die Katastrophe genannt, einfach so der Hauptmoment, der, wie sagen wir so, der
letzte Tag in Normalität von der Menschheit.
Ja, und genau, wo sie eigentlich dann auch offenbar vorgegangen haben, die Serie splitten. Und eben, ich habe mich irgendwie noch gefragt, warum eigentlich das mich jetzt nicht so berührt hat. Also man einerseits sicher, wenn man es natürlich kennt, aber das trifft ja jetzt auf euch auch zu. Mhm. Und ich habe es ja auch eben dann nochmal gespielt, nicht das ganze Game, aber eben so, ich weiß nicht, das erste Drittel nochmal. Und ich habe es eben zweiten Mal gespielt, hat mich das nochmal dort recht berührt. Und ich weiß auch nicht, ich glaube, ein Teil ist schon auch, weil du spielst sie irgendwie dort selber. Und ich habe das Gefühl, da kommst du dir irgendwie auch ein bisschen verletzlicher vor, wie die, ich weiß es nicht, es ist noch schwierig zu sagen. Ich habe ja selber eine Tochter, dann berührt dich zum Teil so Zeugs eh mehr. Und da ist wirklich so, also wirklich, ich habe nichts gefühlt. Also, und krass, ja. Wie gesagt, vielleicht auch noch ein Lego-Problem sein. Aber
für mich haben sie, ich verstehe es, wenn man so ein bisschen das interaktive Element hat im Spiel oder dass man sie spielt, dass der Impact dann grösser ist, wenn sie stirbt.
Vielleicht.
Aber für mich haben sie die Interaktivität oder die fehlende Interaktivität gut kompensiert mit den zusätzlichen 20 Minuten, die man mit ihr hat verbracht, wo sie in die Stadt ist gegangen, wo sie das Geschenk für ihn gekauft hat, dass man so ein bisschen die ruhigen Momente mit ihr verbringt. Hat für mich gelangt, dass es mich dann gleich getroffen hat, was passiert ist.
Definitiv, mich auch. Und du merkst ja auch, eben, man hat das wie genommen und erweitert, dass sie ist, sie hat eigentlich etwas mit ihrem Vater machen und ist enttäuscht, dass er an seinem eigenen Geburtstag so viel schafft. Und dann haben sie gesagt, hat sie sich zufrieden gehalten mit der Zeit, du kommst halt aber am 9 Uhr heim und dann wird auch das später. Und ich finde, das tut alles dazu beitragen, dass es irgendwie so eine tragischere Figur oder ja, Tag wird, dass eigentlich so der letzte Tag, wo sie noch hätten können zusammen verbringen, so, das ist im Nachhinein, hättest du es ganz anders wollen eigentlich verbringen. Und ich finde, das macht es eigentlich die Serie noch gut. Und überhaupt habe ich gefunden, das ist das, was die Serie behandelt dich nicht wie jemand, der das Game schon gespielt hat. Also im Gegenteil, sie tut wirklich so, als ob das Game nie existiert hätte. Du könntest von diesen ersten 20 Minuten meinen, dass das jetzt die Hauptfigur ist von dieser Serie. Sie und ihr Vater dann, oder? Es ist so viel Raum und so viel Gravita bekommt sie in diesen ersten 20 Minuten. Das ist eigentlich jemand, der die Games, glaube ich, wirklich gar nicht gespielt hat. Und auch vielleicht von den Trailer her nicht gesehen, dass sie ja nachher gar nicht mehr vorkommt. Ich glaube, jemand wird von dem echt recht getroffen, von dem Anfang, so wie sie eingeführt wird, wie sie als Figur aufgebaut wird und wie sie dann am Schluss einfach von einem Soldat auf Anordnung von der Regierung verschossen wird, oder? Also, ich finde, das ist noch geil. Das ist wirklich gut gemacht. Ich finde, das ist ganz, ganz gutes Fernsehen.
Ja, was ich am Intro noch gut gefunden habe, wo sie sich mehr Zeit hat gelassen, ist, dass wir die Leute kennengelernt haben, die dann zu Zombies werden. Weil im Spiel ist es ja am Schluss von dieser Sequenz, wo du sie steuerst, im Haus drinnen kommt ja einfach der Nachbar durch das Fenster geschmettert, oder? Aber du hast nie gewusst, wer das ist, was das für Leute sind. Und hier gesessen halt am Anfang noch die Familie mit der alten Oma, die im Rollstuhl hockt, die sich nicht bewegen kann. Und nachher ist der Impact, wie du sie als Zombie siehst, ist nochmal ein anderer, als wenn einfach so ein anonymer Typ durch das Fenster springt, den du vorher nie gesehen hast. Das habe ich auch noch recht eine geile Änderung und einen Zusatz gefunden im Vergleich zum Game.
Ich habe die Umsetzung echt gut gefunden, aber mir hat ich weiß auch nicht, irgendwie, ich habe mich da gefragt, ob es auch daran liegt, im Game ist auch alles eigentlich am Abend und irgendwie ist es dann irgendwie unheimlicher und eben, du bist dann auch allein, wo du so durchs Haus läufst. Das hat für mich einfach so eine gute Spannung aufgebaut und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, obwohl sie sich ja eigentlich Zeit nehmen, ist es mir gleich irgendwie so ein bisschen schnell gegangen. Also irgendwie, du weißt ja auch, du siehst die Oma dort und du weißt, logisch, die kommt nachher als Zombie, das ist ja irgendwie klar gewesen. Und
mit dem Shot, den du im Hintergrund siehst. So.
Ja, der war super.
Der ist so gut geil.
Du siehst, sie so Gott. Unscharf. Herrlich, der liebe ich. Das ist das Beste. Und dann der Hund, der so unzufrieden ist.
Der Hund, wie er es angeschaut hat, das habe ich so gut gefunden. Ja. Das ist einer der besten Schauspieler in der ersten Episode. Wie der es angeschaut hat, das war krass.
Ja, das ist... Der ist wirklich gut gewesen.
Du spürst einfach wirklich den ganzen Epilog, Prolog meine ich, sorry. Nein, sorry. Doch, Prolog. Dass etwas, dass etwas unheimlich nicht in Ordnung ist. Oder so. Und ich finde, der Spannungsaufbau ist wirklich so gut. Das ist halt anders als im Game, wo das Game fängt ja an, eigentlich, wo sie auf dem Sofa von ihrem Vater geweckt wird und sie ihm dann das Geschenk übergibt. Das Game fängt dort an. Und du hast jetzt aber in der Serie schon den ganzen Aufbau, dass der ganze Tag über irgendetwas immer komisch war. Und du hast ja noch die Talkshow vorher.
Die haben wir gar nicht
gesehen. Die Talkshow vorher trägt auch so mega dazu bei, dass du irgendwie so... Die wird eigentlich die Gefahr, wo man hat in dieser Serie, wird dir sofort erklärt und auf eine sehr schlüssige Art und Weise, dass es nicht zu fest ist, so wie... Ja, Pilz, und so, sondern es wird, das hast du wie so schlüssig erklärt.
Es macht Sinn, ja.
Was, und das macht mega Sinn, dass du sofort weißt, das ist die Gefahr. Und darum ist sie gefährlich. Und darum hat der Mensch keine Chance, wenn es ausbricht. Und all, dass du das weißt und reingehst in die Serie.
Wieso ist eigentlich die Talkshow, ich habe die super gefunden, aber warum ist die eigentlich irgendwo, die ist in den 70er oder so, die dann noch vorher gespielt? Wieso
da nicht ganz gecheckt? Das ist eine gute Frage, ja.
Begründung aus dem Podcast, wo der Mason gesagt hat, ist, dass sie wollen etablieren, dass es die Bedrohung schon immer hat gegeben. Und ein Punkt, den er an Zombie-Filmen nicht so cool findet, ist, dass immer ein Virus oder irgendetwas ausbricht, dann, wenn die Story verlangt, dass sie ausbricht. Mhm. Plötzlich ist er da und alles verändert sich und sie hat schon wie wollen etablieren, hey, das hat es schon immer gegeben, das Potenzial, dass so etwas ausbricht. Darum Talkshow aus den 70er oder 60er, 68, glaube ich.
1968, ja.
1968, ja. Und die Begründung in der Talkshow, oder, dass es mit der erhöhten Temperatur auf der Erde, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, dass sich Pilze verbreiten, das trifft die...
Aber vielleicht drum.
Ja, vielleicht genau.
Dann macht es...
Aus der heutigen Zeit trifft das natürlich noch umso mehr. Ja. Es ist so, fuck, ja. Wegen der Pandemie hinter uns. Aber da hockt jemand in der Talkshow und sagt uns, Virus, das ist kein Problem, wir werden Viren immer überleben, aber da draussen wartet noch etwas viel Schlimmeres auf uns und wir werden verlieren, wenn das ausbricht.
Hey, das ist geil gewesen. Nee, wirklich der ganze Teil, wo sie mit dem Auto fahren, der ist wirklich im Game ja als Highlight. Vor allem interessant, im Game bist ja du der die Kamera steuert, oder? Und da ist es einfach, dort nimmt es gerade die Momente, wo du dann selber eigentlich auch würdest drauf schauen. Aber ich habe das ist doch ein Fanservice, den ich auch überhaupt nicht bräuchte, ehrlich gesagt. Also,
aber das macht ja gar nichts. Eben, also jemand, wo die Serie schaut, merkt jetzt, also das ist wie so, für uns Fans ist es ein absoluter, wir haben Freude, dass sie drin ist, aber die Shots selber tragen auch mega dazu bei, zu den um sie herum ist pures Chaos, oder? Und du bist da machtlos in dem Auto. Das hat mich auch mega an einem von der besten Shots erinnert in War of the Worlds von Steven Spielberg, wo mit dem Film mit dem Tom Cruise, wo die Aliens am Anfang kommen und sie fahren mit dem Auto, eben genau das gleiche, rundum Chaos und sie sitzt mit dem Auto und es ist alles ein One-Shot, oder die Kamera dreht rundum, macht und um sie herum explodieren, Zeugs und so. Ich finde so Shots hurig geil. Ich liebe das und das habe ich auch da geliebt.
Hey, kann ich kurz eine Minute abschweifen, ich muss das nächste Mal darüber reden. Ich habe nämlich Athena geschaut, Netflix-Film, vom Cover her habe ich das Gefühl, es ging so etwas Japanisches. Hey, und der spielt irgendwo in Paris, irgendwie so jugendliche Krawalle und so, die gegen die Polizei kämpfen. Hey, der hat am Anfang etwa, 15-Minuten-Shot oder ich weiß nicht, wie ewig am Stück mit Explosionen aus dem Auto, ins Auto, durch die Bullen, durch. Hey, das Gefühl ist gar nicht möglich. Hey, also, das ist gar nicht möglich.
Das ist im Fall auch noch es gibt auch, kennst du, Children of Man vom Alfonso Cuarón, glaube ich, oder?
Ich weiß nicht von wem, aber ich kenne den Film.
Der Mexikaner, der auch Harry Potter 3 gemacht hat, der hat ja auch jenste so lang, also scheinbar One-Shots oder im Auto, außerhalb. Und das ist einmal, wenn du die Making-ofs schaust, ist so, zum Beispiel die Kamera, die im Auto dreht, hast du einmal wie so die Schauspieler hocken auf Sitz, wo sich verschieben. Wenn die Kamera irgendwie jetzt muss nach rechts drehen, dass die Kamera Platz hat, dann im Hintergrund, außerhalb vom Bild, schiebt es eigentlich den Sitz von dem, der dort hockt, weg, damit die Kamera dreht. Und wenn sich die Kamera zurückdreht, schiebt es den Sitz wieder zurück. Im Film sieht es aus, als ob es wirklich einfach eine Kamera innerhalb vom Auto rundum dreht.
So Zeugs. Sie verschieben noch, weißt du, irgendwie von einem Ort zum anderen und dann geht es weiter und weiter. Ja, egal. Aber ich rede
nächstes Mal. Aber es ist genau das. Es macht, ich glaube, das treibt mega zu der, wie sagen wir dem, du fühlst dich einfach wirklich mittendrin. Es fühlt sich viel realer an, es hat keinen Shot, es rundum Sachen bewegen, das Set verändert sich komplett und du bist zmitzt innen. Das ist mega immersiv irgendwie für eine Serie. Für etwas, was eigentlich nicht so interaktiv ist.
Hey, bevor wir zur Autorace und dann in die Quarantine Zone gehen, noch schnell eine interessante Theorie gelesen zum Anfang der Serie. Wie das sich das Virus verbreitet hat. Und zwar hat es so wie drei Sachen, die recht auffällig waren. Am Anfang macht der Joel Scrambled Eggs, oder? Also Rührei. Aber er hat eigentlich Pancakes wollen machen. Das ist der erste Punkt. Und dann sieht man, wo sie rausgehen, sieht man, wie die alte Frau mit Cookies gefüttert wird. Das ist der zweite Punkt. Und dann der dritte Punkt, wo Sarah zu den Nachbarn geht, freut sie sich auf Cookies, die gemacht werden. Aber sie sagt dann, sie Raisin Cookies und keine Chocolate Chip Cookies. Und darum nimmt Sarah keine von diesen Cookies. Und die Theorie ist, dass sich der Virus ursprünglich in ihrer Serie jetzt durch Mau verbreitet hat. Also durch schlecht gewordenes Mau. Und alle Leute, die mit dem in Verbindung kamen oder das gegessen haben, sind dann zu Zombies geworden. Und darum ist auch die Oma zuerst zu einem Zombie geworden, weil man hat diese Kekse reingestopft und alle anderen nicht. Sie hatten Glück gehabt, sie sind kurz am Verderben vorbeikommen, sozusagen.
Finde ich noch recht geil. Würde auch passen, dass es Hefe wäre?
Oder Hefe?
Das könnte auch sein, aber das wäre wiederum aber eigentlich ein Pilz.
Eben, darum meine ich, oder?
Ja.
Aber sie haben es im Fall, ich habe eh gelesen, dass sie es geändert haben.
Also ja, genau.
Offiziell habe ich...
Das wollte ich vorher noch ansprechen, dass es im Vorfeld, sie haben noch nicht gespoilert, inwiefern sie es geändert haben, aber dass es nicht genau gleich ist wie im Game, einfach über Sporen, weil im Game war das eine Mechanik, es hat Sporen, ich muss jetzt meine Maske anlegen.
Ja, das haben sie gesagt, wollen,
in der Serie, also in der, das funktioniert im Game quasi als ein Cue, dass du weißt, jetzt muss ich die Maske anlegen, aber in der Realität, wenn das tatsächlich so wäre, dann wären wir konstant pausenlos mit Masken unterwegs. Mhm. Es würde keinen Sinn ergeben, dass man jetzt sagt, da hat es ein bisschen Spuren, jetzt tue ich eine Maske, dann wärst du schon lange verarscht. Und darum haben sie das, den Aspekt von diesem Virus müssen ändern. Und, aber eben, inwiefern, wie verbreitet es sich dann?
Der Pedro hat auch gesagt, keine Maske, nicht normal eine Serie mit Maske. Kann ich nicht machen.
Nach The Mandalorian meinst du?
ja, genau. Aber sie haben gesagt, also, wie als Ersatz haben sie da die Tendrils, die man ja schon gesehen hat am Anfang, die kleinen Ranken, die man jetzt bei Zombie-Oma gesehen hat, die so aus dem Mund gerackt sind. Ja. Sie haben gesagt, das wird so ein bisschen wie als Ersatz für Sporen sein. Ich habe zuerst gedacht, das waren Haare von anderen, die sie gefressen hat. Aber dann hat sie sich einfach bewegt. Dann war so hässlich. Das ist der Punkt, übrigens, wo meine Freundin aufgehört hat zu schauen. Das
ist okay. So, nope. Der Mini hat auch schon das erste Mal so ein bisschen, aber genau, hat noch ein bisschen weitergeschaut. Aber genau, sie hat dann, wo dann nach dem Tod, gibt es dann einen Zeitsprung, eben von wie viel, 20 Jahren. Mhm. Und fängt er gerade an mit dem Kind, das auf das Tor zuläuft. Das hat mich irgendwie auch an einen anderen Film erinnert. Ich weiß auch nicht, den habe ich auch ein bisschen... Ja, ich weiß auch nicht. Ich freue mich, wie wir den hätte anders machen können. Vielleicht ist es ja euch anders gegangen, aber der ist ja... Der kommt rein, dann wird er getestet und dann leuchtet es rot und dann...
Tschüss.
Okay, dann wird der Ziegen verheizt und dann wird wortwörtlich dann verheizt. Ja. Und zwar vom Joel.
Ich habe es echt gerne kurz... Weil es mega viel über Joel aussagt, in dem Moment, wo er... Mhm. Weil es sieht ja eine Frau, sieht ja die Kinderleiche im Wagen und sagt, ich kann das nicht machen. Und der Joel, ohne zu zögern, nimmt die Kinderleiche, tut sie verbrennen. Und 5 Minuten vorher haben wir gesehen, wie er seine sterbende Tochter in den Armen hatte. Und für mich ist es schon allein wegen dem Moment, so wie du siehst, wie der Kontrast, wie es vor 20 Jahren war und wie der Joel jetzt ist, in welchem Mindset das er ist, schon allein wegen dem funktioniert die ganze Geschichte mit dem kleinen Bub für mich.
Nein, für den Joel ist es genau gut. Ich finde, für den Bub ist mir wie so... Das ist 3 Minuten gegangen, zwischen ich den gesehen habe, der dort nachher auf dem Leichenwagen war. Und dann ist... das ist einfach... entsteht für mich nicht emotional
dabei. Ja.
Aber das ist, so wie du sagst, ist so. Das ist für... so das Bild zeichnen wie der Joel... Genau. Aber das macht er nachher auch sowieso. Also das spielt er einfach gut... so eine richtige... Fuck it.
Ja, aber es ist... was ich muss. Ich finde, es ist wirklich die perfekte Überleitung von der Vergangenheit, eben auch visuell. Du siehst genau, wie er das Kind in den Armen so hat, wie er vor der Tochter in den Armen. Du hast wie so eine visuelle Überleitung von 20 Jahren, was 20 Jahre in dieser kaputten Welt mit ihm gemacht haben. Nicht einfach nur. Also, das ist so ein klassisches Beispiel von Show, Don't Tell. Oder?
Ja, ja.
Es muss niemand einem sagen, dass er 20 Jahre wirklich wahrscheinlich völlig. Also, wie er sich emotional entwickelt hat. In diesen 20, du siehst das in dem einen Shot und das ist einfach auch wieder wahnsinnig gutes Storytelling. Klar, für das Kind selber jetzt,
ich sage einfach, das stimmt, aber schlussendlich sollte das Kind, das verbrannt wird, irgendeinen Impact haben, aber das hat es dann nicht. ich meine, dort habe ich nachher nicht mehr so viel mehr aufgeschrieben. Ich habe nur die Tess, habe ich mir irgendwie, die spüre ich noch gar nicht. Die habe irgendwie, ich weiß auch nicht, die ist mir noch gar nicht. Ich finde, im Game ist das eine mega spannende Figur und da habe ich es jetzt noch gar nicht gespürt. So ein bisschen, ich weiß auch nicht. Da kann ich gar nicht anfangen.
Mhm. Ich kann es verstehen. Ich habe ein bisschen Ähnliches, ehrlich gesagt, im Moment noch mit der Ellie, die von der Bella Ramsey gespielt wird.
Schon.
Ich habe beide, aber der Ellie vor allem, bin mir noch nicht so sicher. Aber das habe ich ja schon im Podcast gesagt, auch schon aus dem Trailer. Irgendwie das Casting von der Bella Ramsey passt mir nicht hundertprozentig. Oder ich sehe noch nicht genau, wie die Änderung im Vergleich zu den Games, finde ich, ist. Sie ist da von Anfang an viel tougher, viel härter. Weißt du, was ich meine? Also viel in den Games kommt sie mir vor allem am Anfang noch ein bisschen kindlicher und naiver vor gegenüber der Welt, wo sie jetzt drin ist. Nicht hundertprozentig, also nicht prinzessli-mäßig, aber schon noch ein bisschen so das naive Kind, das mit den grossen Augen durch die Welt läuft und eine Giraffe sieht und und so. Und da habe ich das Gefühl, ist sie schon völlig desillusioniert und fickt euch doch alle. Und Also richtig so. Das ist eine recht krasse Änderung, finde ich, im Vergleich zu den Games. Und ich kann noch nicht sagen, warum man das so gemacht hat, was man damit bezweckt, was die Idee dahinter ist. Aber das ist auch jetzt noch viel zu früh, um das jetzt wegen dem schon irgendwie zu sagen, nein, die gefällt mir nicht, die Ellie. Ich will die alte Ellie. Sondern ich bin einfach mal neugierig, wie das weitergeht.
Den Eindruck hatte ich vorne. Also ich habe wirklich das Gefühl, das ist für mich die Ellie. Wenn ich die Augen zumache, höre ich die Ellie aus den Games. Und für mich ist es wirklich 1:1. Also sie sieht nicht so aus wie sie, aber ich finde ihre Tonlage, Mimik und Ausdrücke, die sie benutzt, ist es für mich wirklich wie die Ellie. Und ich finde auch nicht, dass die im Game am Anfang weniger hart drauf ist. Ich meine, sie hat auch genau so den Joel mit einem Messer angegriffen und der Militärdude ins Bein gestochen und rumgeflucht. Also, oder vielleicht habe ich so anders in Erinnerung, habe ich so ein bisschen eher den zweiten Teil oder das Ende vom ersten Teil Erinnerung, aber ich habe das Gefühl, sie sind gleich schon relativ nah dran jetzt.
Ja, vielleicht sie ist schon in dieser Welt aufgewachsen, müsste auch schon ein bisschen abbrüht sein. Ich weiss es wirklich nicht mehr, wie das steht. Für mich hat es jetzt eigentlich auch noch passt. Ich habe die auch noch gut gefunden. Ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen anders, aber ich habe sie doch irgendwie wiedererkannt. Ich weiss nicht, in welcher Szene. Irgendwo, wo sie im Rumfluchen ist, so ein bisschen. Das ist mich irgendwie. Ich weiss nicht mehr, wie die genau die Szene war, aber es war so ein typisch, wie es damals im Game ist, wo sie einfach irgendwie. Ja, aber so ein so ein typisches vorlautes Mädchen, wo sie einfach irgendwie irgendjemandem eine dumme Schnurren hat. Und ich fand, nein, das stimmt, das ist, so mag ich mich noch erinnern, ist sie ja auch die Amix auch gewesen.
Aber gestern ja, fand ich es auch einfach optisch.
Optisch, ja.
Sie hat in Game hat sie halt schon die huren riesen Reh-Augen.
Ja.
Und viel einen weicheren Gesichtsausdruck. Und vielleicht ist das, was mich ein bisschen irritiert an der Bella Ramsey, wo halt wirklich nicht so aussieht. Und dann irgendwie das kombiniert halt ein bisschen mit ein bisschen rumfluchen und rumstreng sein, ja, dann kommt es mir gerade ganz anders rein als
oder halt, weil sie nur von Game of Thrones kennst, wo sie halt auch einfach eine Taffi, junge Königin, nein, nicht Königin, Fürstin, was auch immer.
Ja, ist. Whatever. Ja, von der Bäreninsel. Ja, stimmt. Und dort passt es natürlich 100% zu ihrem Charakter, dass sie da irgendeinem erwachsenen 50-jährigen Lord irgendwie die Leviten liest oder so, als kleines 8-jähriges Mädchen. So. Ja. Vielleicht ist das auch noch irgendwo ein bisschen drin. Mal schauen.
Ja, ich habe mir nichts mehr aufgeschrieben sonst. Habt ihr noch etwas? Das Einzige, was ich sonst noch habe, ist, weil ich weiß gar nicht, warum sie das eigentlich gesagt haben. Das triggert mich dann eigentlich immer. Aber ich weiß nicht, der Showrunner oder so einfach gesagt, das ist eben die beste Game-Geschichte aller Zeiten. Und ich finde damals, wieso muss man überhaupt so Sachen sagen? Das ist,
wieso nicht?
Das ist ja irgendwie,
stimmt ja.
Marketing. Du
nein, aber eben erstens eckst du nur an. Es ist ja irgendwie sowieso subjektiv und ich kann sagen, wenn du es ernst meinst, dann hast du einfach keine Games gespielt.
Er ist einfach ein riesen Fan von den Games, der Mason. Und das, deswegen
ja, aber das ist einfach, ich finde es einfach eine dumme Aussage. Einfach irgendwie, das macht so Scheuklappen denken, wenn du sagst, die Geschichte, die ja eigentlich irgendwie ist, das ist ja eigentlich eine simple Geschichte. Und das ist ja also sicher nicht das Beste, wo irgendwie in, ich weiß nicht, wie viele Jahre Games rausgekommen ist. Also da.
Ich finde schon, man kann. Es ist schon herausragend, finde ich. Also aus der Game. Ich glaube, gerade wegen der Story, vor allem im ersten Teil und wegen der Beziehungen zwischen, das ist schon auch wegen dem in Erinnerung geblieben. Nicht wegen
aber mit Gameplay. Machart, nicht unbedingt die Geschichte selber.
Ja, was meinst du
vor allem die Machart auch war?
Ja, die Machart. Aber ja. Das Game selber ist jetzt nicht wegen der irgendwie welche Spielmechanik oder wegen Grafik oder Welt, sondern wirklich einfach wegen den Figuren, die dir so unheimlich ans Herz wachsen. Und
ja. Und aber zusammen doch mit dieser cineastischen Präsentation. Also weißt, ja, irgendwie, genau. Und dann hat es einfach eine gute Story, aber irgendwie. Das ist ja auch ein Detail.
Ja,
aber
ich einfach, also ich weiss, was du meinst. Die Story selber ist jetzt nicht irgendetwas, wo das Rad komplett neu erfindet.
Es ist nicht hochkomplex, es ist einfach sehr emotional. Ich glaube, das ist
ja,
einfach
genau.
Tipptopp, gute Geschichte, habe ich auch gefunden. Aber, da können wir nachher noch kurz drüber reden. Ist gleich. Also komm, dann machen wir doch hier, wir sind eh schon episch lang wieder.
Ja.
Fast sogar länger als der Last of Us hier folgt. Und könnt ihr uns auch schreiben, was ihr davon haltet. Und wir sollen weitermachen in den nächsten Folgen. So kurze Folgenbesprechungen mit Spoiler. Oder wo euch das andere langt, könnt ihr schreiben podcast@digitec.ch oder auf Discord oder wo auch immer ihr uns findet. Und sonst hört ihr uns oder seht uns in einer Woche wieder. Und bis dann sage ich Tschüss miteinander.
Tschüss.